Nach den Geschehnissen der Survivor Series sortieren sich Raw und SmackDown neu. Bei Raw kämpfen gleich 6 Superstars um die Number One Contendership für ein Titelmatch gegen Drew McIntyre. Ein Monster und ein Fiend jedoch hinterlassen ebenfalls einen bleibenden Eindruck. Und Kevin Owens bringt sich mit einer heftigen Tracht Prügel für Jey Uso ins Gespräch um die Universal Championship. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu Raw Cross SmackDown. Und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen hier bei Raw Cross SmackDown, bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Die Survivor Series ist Geschichte und wir werfen noch einmal einen Blick zurück auf das, was in der Woche passiert ist. Was geschah bei Raw, was geschah bei SmackDown? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, die Survivor Series ist Geschichte, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Und natürlich, nach so einem Big Four Pay-Per-View, startet man dann auch wieder mit neuem Elan in die Weeklies hinein. Kai, war das bei dir so?
Ja, also ich habe natürlich dann direkt irgendwie Raw geguckt, weil man war ja auch, also ich habe es immer so, egal wie ein Event ist oder wie man aus einem Event rausgeht, ich habe dann gerade nach einem Pay-Per-View immer noch mal mehr Motivation, Raw zu gucken, weil habe ich irgendwie dann drin.
Okay, also bei mir war es so, ich wollte natürlich auch wissen, belohnt man jetzt quasi Team Raw? Das ist ja so die Frage gewesen, die sich hier gestellt hat. Und ich würde sagen, damit können wir natürlich auch gleich einsteigen, weil damit fing ja im Endeffekt auch die Show an. Wir haben hier einen Adam Pearce im Ring stehen, der dann eben mit Team Raw, mehr oder weniger gefeiert hat, sage ich es jetzt einfach mal ganz vorsichtig. Also da stand dann ein Sheamus, da stand ein Braun Strowman, da stand ein Riddle natürlich, ein AJ Styles samt Omis, seinem Bodyguard. Und wen habe ich vergessen, Kai? Den fünften im Bunde?
Keith Lee
habe ich vergessen, genau. Und da ist ja dann jeder mal durchgegangen. Und es geht ja dann darum, wir brauchen einen neuen Number One Contender. Und wie dröselt man das jetzt auf? Hat man so ein bisschen man hat quasi jeden zu Wort kommen lassen. Und dann, last but not least, kam dann ein Braun Strowman dran. Und diesen Begrifflichkeit, last but not least, fand der gute Braun gar nicht so witzig, hat sich ein Adam Pearce hier am Schlawittchen geschnappt und hat ihm sogar ein Headbutt verpasst. Erstmal, bevor wir dann zum weiteren Geschehen kommen. Kai, wie fandest du hier diese Anfangssequenz? Das war ja schon eine etwas längere Interviewsequenz. Adam Pearce jetzt zunehmend stärker als Authority-Figure hier irgendwo im Geschehen mit drin. Passt das für dich zusammen?
Ich finde, Adam Pearce macht das gar nicht verkehrt. Also ich finde immer die Zeiten, muss ich ehrlich sein, auch wenn man von GMs und sowas super oft genervt ist. Aber manchmal, ich weiß nicht warum, fehlt mir so ein kleiner roter Faden, wenn kein GM da ist. Weil es werden ja trotzdem irgendwie immer Matches gemacht und dann ist so, ja, aber wer macht denn die? Oder so, wenn du so einen Adam Pearce da reinwirfst, der ist jetzt auch nicht so überpräsent wie, keine Ahnung, eine Page oder wie auch ein Kurt Angle teilweise oder auch noch ein Mick Foley oder Baron Corbin, um jetzt so durch die letzte Vergangenheit zu gehen. Da finde ich das eigentlich ganz okay. Und wenn er sich jetzt auch noch Headbutton lässt von Braun Strowman, finde ich noch witziger. Also weil sonst ist ja immer so, oh nee, häufig sind es auch Leute, die können dann keine Bumps mehr nehmen, weil sie irgendwie mal gewrestelt haben und dann jetzt nicht mehr dürfen. Von daher ist es gar nicht so verkehrt. Und auch hier wieder war so ein gewisser Humor drin, natürlich auch irgendwie durch den Matt Riddle. Ja. Das hatte so ein bisschen so Bewerbungsgespräch-Charakter. So jeder darf mal kurz ran und sagen, warum er sich denn sieht oder warum er der Richtige für den Job ist. Ich fand das vollkommen in Ordnung. Und auch gerade diesen Ausraster von dem Braun Strowman passt auch in seinen Charakter und mal wieder ein bisschen Bewegung im Leben eines Braun Strowman.
Ja, ich fand die Art und Weise, wie man das dann irgendwie jetzt erzählt hat, quasi, dass man gesagt hat, jetzt jeder soll ein paar gute Erklärungen vorbringen, warum denn sie jetzt gerade eben in dem Number One Contender Match, warum sie jetzt gerade auch im Titelgeschehen mit drin sein sollten, das finde ich jetzt nicht wunderbar wie kreativ, sage ich mal ganz ehrlich. Aber es ist zumindest eine kleine Konsequenz aus dem, was wir bei der Survivor Series gesehen haben, weil sich ja bei der Survivor Series alles furchtbar belanglos angefühlt hat. Hat man wenigstens jetzt gesagt, gut, die 5 haben hier gewonnen und ihr bekommt jetzt irgendwie irgendwo irgendwann eine Chance, zumindest euch hier zu präsentieren. Das finde ich absolut okay. Matt Riddle fand ich grauenvoll. ich finde, er sieht halt wieder super Dusch auf, aus irgendwie die ganze Zeit
über. Ist halt der super Dusch, ne? Deswegen muss der, glaube ich, auch nicht viel spielen. Das ist so wie Charlie Sheen am Set von Two and a Half Men. Ich glaube, der ist einfach so, wie er ist.
Das weiß ich nicht. Ich finde, dass all das, was er sagt, extrem geschrieben aus sich anfühlt und sich irgendwie anhört. Und das stört mich tatsächlich im Augenblick. Aber das lassen wir mal außen vor gelassen. Den Headbutt wiederum als Abschluss fand ich dann logisch in der Art und Weise, wie es dann dargestellt worden ist. Und du hast es richtig gesagt, das passt auch zu Braun Strowman. Braun Strowman braucht eine neue Charakterentwicklung. Die haben wir jetzt hier hoffentlich, weil, also überlegen wir mal zurück, was war seine Charakterentwicklung seit seinem Titelverlust? Er war bei Raw Underground und keiner hat's interessiert.
Er war sehr sauer.
Ja, er war sehr sauer, genau.
Er ist auch sehr sauer.
Ja, aber er hat's jetzt ja gleichzeitig dann noch ein bisschen unterfüttert. Also er ist ja dann, machen wir einen kleinen Sprung hier, er ist ja dann suspendiert worden und hat sich ja dann auch sehr lautstark per Twitter gemeldet mit einem Tweet, wo es hieß, really? You're gonna suspend me for what? Expecting what I've earned? Everyone and their brother knows what I've done to get here and I've more than earned a title opportunity. To hell with this place and all the backstage politics bullshit. Hashtag, I'm done following orders. Hashtag, everyone will fall. Und da bin ich auch angetwittert worden, ob das jetzt Storyline oder ob das echt wäre.
Nee, das ist echt.
Ne? Also es ist natürlich eine Storyline-Suspension. Er ist ja da auf unbestimmte Zeit erstmal jetzt aus dem Verkehr gezogen worden. Aber man hat natürlich gerade dadurch, dass man sowas reinbringt wie Backstage Politics Bullshit, hat man ja schon so ein bisschen Realität angekratzt, oder?
Ja, aber also das ist, glaube ich, auch in 2020 nichts Besonderes mehr, oder?
Nee, das nicht. Aber ich finde, man hat es dann zumindest etwas kreativer dargestellt, als man es hätte machen können. Er hätte einfach sagen können, ich bin bald wieder zurück und dann werdet ihr die Hölle auf Erden spüren oder sonst irgendwas. So meine ich das.
Ja, stimmt. Also ja, es ist, also dann kann man ja auch durch Twitter so ein bisschen Realismus reinbringen, ne?
Genau.
Wenn man sagt, du darfst jetzt nicht rein, ja, dann twitter ich halt wütend.
Genau das. Also deswegen, das ist jetzt so die Entwicklung, die wir hier haben. Und es gab ja dann im Anschluss noch diverse weitere Segmente. Halt.
Bitte? Wir dürfen nicht eins der interessantesten oder einen der interessantesten Aspekte dieses Segments vergessen. Was auch, glaube ich, mit dafür gesorgt hat, dass Raw getrennt ist auf Twitter. Und zwar wieder ein Adam Pearce, der natürlich sichtlich durchgeschüttelt war nach so einer Kopfnuss von Braun Strowman. Da bist du auch durcheinander, da kannst du auch nicht mehr so gerade sprechen. Und da sagst du auch anstatt Drew McIntyre irgendwie, warum auch immer, sagst dann auch anstatt Drew McIntyre, Drew McInfart. Und das ist ja auf Twitter sehr stark breitgetreten worden. Und auch in unserer Hitler-Gruppe.
Ja, das ist halt auch eben sehr, sehr lustig, muss man sagen. Also es ging ja darum, also er wollte ja dann sagen,
Drew McIntyre
der Sieger, der Sieger des nächsten Matches wird Drew McIntyre für den Titel herausfordern. Und dann ist daraus irgendwie in seinem Gehirn, man weiß es nicht genau, ist der Drew McIntyre dabei rausgekommen. Übrigens spannend, ich habe heute noch mal kurz gecheckt bei The Zone. In den Zusammenfassungsvideos ist es schon rausgeschnitten. Also haben sie einfach, ja, da haben sie seine Audiospur kurz auf stumm geschaltet und dann korrigiert er sich ja, sagt McIntyre, ab da ist dann der Ton wieder da.
Ja, aber gerade so bei YouTube macht das doch mega Sinn, das drin zu lassen. Also ja. Weil dann so, guck mal, was der gesagt hat, und dann wird's nochmal geteilt und dann schickt's einer bei, weiß ich nicht, MySpace und dann lachen alle.
Sofort bei Telegram irgendwo rum. Man weiß es
nicht. Michael Wendler teilt direkt, ey Attila, guck mal.
Genau. Wichtig natürlich, neben diesem Versprecher hier noch zu erwähnen, auch ein Bobby Lashley und Randy Orton haben sich hier noch präsentiert und haben gesagt, auch wir würden gern da so ein bisschen mitmischen hier, nicht nur die vier Clowns, die wir da im Ring haben. Und daraus hat sich ja dann eigentlich diese Entscheidung ergeben, bei der sich dann ein Adam Pearce verhaspelt hat, nämlich, dass wir am heutigen Tag, also bei Raw am Montag, drei Singles-Matches haben werden und die Sieger dieser drei Singles-Matches werden jetzt am Montag bei der kommenden Raw-Ausgabe in einem Triple-Threat-Match aufeinandertreffen und da eben die Number-One-Contendership unter sich ausmachen. Und wir lassen das auch gleich einfach mal so als Block zusammen, weil jetzt die Chronologie durchzugehen, könnten wir machen. Wir bleiben einfach hier mal bei dem heißen Thema und das ist nämlich der Kampf um die Number-One-Contendership. Ich hab's gesagt, wir haben drei Matches bekommen. Den Anfang machte das Match, was wir auch schon diverse Male hatten, Riddle gegen Sheamus. Und das konnte ein Riddle nach gut, wirklich einem langen Match, 18, 20 Minuten ging das, für sich entscheiden, hat einen Cloverleaf in einen Roller gekontert. Solides Match zwischen den beiden, hart geführt, Es gab unter anderem einen White Noise vom zweiten Seil, wo dann sogar noch ein Riddle hier ausgekontert ist, ausgekickt ist. Ich würde sagen, da hat man zumindest jetzt hier mal gezeigt, wo in welche Richtung beide gehen sollen. Das war ein gutes Match. Die beiden harmonieren gut miteinander und dass ein Riddle dann eben weiter ist. Da kann ich auch ganz gut mit leben, auch wenn mir seine Interview-Skills am Anfang nicht gut gefallen haben.
Ja, man muss generell sagen, die beiden machen echt gute Matches zusammen. Also das haben wir schon bei SmackDown gesehen. Die haben eine gute Chemie. Also kannst du nichts gegen sagen.
Also, was sagst du dazu, dass dann hier auch ein Riddle weiterkommt und nicht Sheamus?
Ja, zum einen, also, Spoilerwarnung, ne, also aufpassen. Es gibt ja Gerüchte, dass letztendlich dieses Triple Threat Match, was wir jetzt nächste Woche haben werden, so ein bisschen ad absurdum geführt wird und Braun Strowman sowieso gegen Drew McIntyre kämpfen soll. Genau. Das könnt ihr nochmal irgendwie auch zeigen, dass es letztendlich egal ist, wer hier gewinnt. Muss aber trotzdem auch sagen, dass ein Matt Riddle auch so einen großen Sieg mal braucht. Also, weil der hat häufig auch mal irgendwie so Niederlagen eingesteckt, ist irgendwie so ein bisschen rumgedümpelt, war auch sehr unwichtig. Ich glaube, das haben wir sogar noch im letzten, war es sogar Raw Cross SmackDown angesprochen, dass so ein Matt Riddle einfach da ist.
Ich erinnere nur an die Niederlage gegen Baron Corbin, die er einfach mal zwischendurch erlitten hat. Ne?
Das war es auch zum Beispiel. Und gerade jetzt hier in so einem 20-Minuten-Match, was ja auch dann ein gewisses Spotlight innerhalb der Show kriegt, weil 20 Minuten ist schon eine sehr lange Zeit für ein Match in der Weekly. Und dafür ist es eigentlich ganz gut, um mal so ein Riddle zu platzieren. Deswegen mag ich, dass er hier den Sieg holt.
Ich habe gerade 18, 20 Minuten gesagt, es war sogar über 20 Minuten. Ja, also fast 21. Knapp 21 Minuten. Gutes Match, Riddle ist weiter. Da kann man dann auch damit leben, dass er anschließend so eine merkwürdige Interview-Promo noch mit einem MVP gehabt hat.
Was war das eigentlich?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man da momentan machen möchte. Ich weiß nicht genau, ob er seine Skripte schreibt oder ob irgendjemand, der denkt, dass das so für den Stil von ihm passen würde, dass man ihm die so vorlegt. Ich verstehe es nicht. Joghurt mit Pizzageschmack und so.
Dass man hier so krass auf dieses, ey, guck mal, ich bin halt so ein Stoner gehen will. Ja, dann zieh ich mir einen Joint rein und dann esse ich so viel und ey, Pizza, der nach Joghurt, Joghurt, der nach Pizza schmeckt, mega, oder? 420, Bro, blaze it.
Also so ein bisschen.
Das Gefühl habe ich ein bisschen.
Ja, genau, und das finde ich auch extrem anstrengend, weil sie es eben auch so, es fühlt sich für mich künstlich an. Also auch die ganze Anfangssequenz, diese Anfangsdialogsequenz, die wir da gehabt haben, wo alles dope ist und so, das fühlt sich für mich extrem künstlich an von Leuten, die eigentlich gerade gar nicht genau wissen, wie sie Matt Riddle handeln sollen. Ich meine, der ist so ein gechillter Typ, das weiß man ja irgendwo, auch super freundlich, wenn du auch mal irgendwie als normaler Fan triffst oder mal so interviewst, keine Ahnung, super netter Typ, aber irgendwo muss man da auch ein bisschen die Grenze ziehen, find's schwierig, ne? Und ich habe die Sache mit Fireface eh schon angesprochen, wie sehr mir das auf den Keks ging. Kommen wir zum nächsten Match hier in diesem Mini-Turnier, so nenne ich jetzt einfach mal. Da gab's dann Keith Lee gegen Bobby Lashley, also der United States Champion hat sich hier dann auch mit eingemischt, wie ich gerade eben ja schon gesagt habe, hat ja auch gesagt, hier, ich bin übrigens der einzige Champion, der bei der Survivor Series auch sein Match gewonnen hat, ne? Und hat sich da entsprechend reingebracht ins Gespräch. Keith Lee war eh mit dabei und auch die beiden hier mit einem Match gegeneinander, das ging nicht ganz so lang, muss man dazu sagen, und endete dann auch auf eine etwas merkwürdige Art und Weise. Dauerte knapp 12 Minuten und endete dann nämlich als erstmal ein Bobby Lashley in den Keith Lee hier in den Hurtlock nehmen wollte. Keith Lee, bei so einem Nacken, ne, also das ist die gute alte Warlord-Challenge, die wir hier gesehen haben, so ein bisschen, Masterlock-Challenge, was auch immer, powert erstmal da raus, Bobby Lashley wechselt in ein Sleeper-Hold, Keith nimmt ihn Huckepack quasi und wirft sich dann nach hinten und dann greift relativ schnell ein MVP ein und sorgt hier für den Disqualifikationssieg von Keith Lee. Und also klar, das war ein hartes Match. Das Match war auch okay, so in dem. Ich fand es jetzt nicht super geil, aber es war in Ordnung. Aber ich fand diesen Eingriff jetzt schon ein bisschen arg verfrüht. Wie ging's dir da?
Letztendlich muss aber auch sagen, wenn du jetzt einfach die beiden Namen anguckst, hast du dich ja auch so ein bisschen in eine Sackgasse manövriert. Und dabei muss ich trotzdem sagen, dass ich das hier eigentlich die charmanteste Lösung finde. Weil Bobby Lashley brauchst du da drin nicht. Der hat seinen Titel. Und der sieht trotzdem nicht verkehrt aus. Also kraftmäßig und matchmäßig. Ein Keith Lee gewinnt das Ding hier. sieht aber auch sehr gut aus, weil er auch noch gerade aus dem Hurtlock rauskommt und sowas. Aber das Hurt-Business, so, also in Form von MVP greift wieder ein, zeigt so ein bisschen seine Übermacht, nenne ich es jetzt einfach mal. Ist jetzt nicht nichts Weltbewegendes und gewinnt jetzt absolut keinen Preis fürs Booking, macht aber an sich Sinn, weil jeder ja seine Rolle hat. Also so, was will Lashley in dem Match eigentlich?
Naja gut, er könnte sich einen zweiten Titel umhängen zum Beispiel. Was mich stört, ist, dass eigentlich hier ein MVP immer der Clevere gewesen ist. Und ich fand das in dem Augenblick, war das, klar, es war eine heftige Aktion, aber war das jetzt die Aktion, wo man eingreifen muss und dann für so 2-3 Schläge da irgendwie den Sieg seines mit Verbündeten und Stablemates irgendwie hier riskieren muss? Ja, so dumm vor den Augen des Ringrichters?
Ja, das verstehe ich. Da gehe ich mit.
Und das passt halt eigentlich nicht zu MVP. Ich meine, ich erinnere nur an frühere Matches, wo, hier gegen Sami Zayn zum Beispiel war es doch, wo Sami Zayn immer wieder das Eingreifen provoziert. Und alle so, nee, hey, wir sind zu klug dafür. Jetzt hier gibt's so einen Slam und dann, oh nein, ihr könnt ja verlieren. Und dann verliere ich dann trotzdem irgendwo. Also, ich fand's halt dumm. Und ich finde, das passt halt nicht zum Charakteraufbau, den man bis jetzt betrieben hat.
Ja, so. Okay, kann ich nachvollziehen.
Ansonsten natürlich, dass ein Keith Lee hier weiterkommt, bin ich bei dir, kann ich sehr, sehr gut mit leben. Nicht nur das, sondern ich finde eigentlich, das ist die bessere Alternative natürlich. Ein Keith Lee braucht auch mal wieder so einen großen Spot und es ist natürlich auch ein Zeichen, dass man sagt, so, der gehört jetzt quasi mit in diese Riege hinein. Das ist schon okay. Wir werden gleich auch noch über das Tag-Team-Title-Geschehen natürlich sprechen, wie sich das gehört. Aber vorher machen wir natürlich dann an der Stelle hier noch den letzten Block dieses Mini-Turniers, wie ich es gerade so schön genannt habe. Und da trafen dann AJ Styles und Randy Orton aufeinander. Ja, und wir hatten an dem Abend auch schon Firefly Funhouse mit Bray Wyatt und Alexa Bliss. Und auch da gab es schon so die Erinnerungen an zerbrochene Freundschaften irgendwie, erstmal bezogen auf Alexa und Nikki, aber auch mit so einem kleinen Wink natürlich mit der brennenden Hütte in Richtung Randy Orton und die schwelende Fehde zwischen Orton und dem Fiend, die ist ja ohnehin da. Und das hat letztlich auch dann hier in dem Match eigentlich zur Entscheidung geführt, ne, wo dann diverse Male der Fiend aufgetaucht ist und Randy Orton abgelenkt hat. Ich muss dich erstmal fragen, wie hat dir das Firefly Funhouse gefallen, wo wir ja den Friendship Frog gesehen haben, das erste und wahrscheinlich auch einzige Mal. Und wie hat's dir dann gefallen, dass ein Fiend hier als, ich nenne es jetzt mal Schachtelteufel, quasi diverse Male hinter der Barrikade, dann plötzlich hinter Randy Orton und so, dass er da so aufgetaucht ist?
Jetzt erwischt er mich. Wie nennt man das? Akzent oder Dialekt? Was jetzt der Frosch da hatte?
Ich würde sagen, es ist ein Akzent.
Ja. Also ich lieb's ja, wenn Leute so reden. Also ich höre mir das super gerne an. Das fand ich witzig. Hat mich irgendwie so ein bisschen an The Wolf Among Us erinnert. Also an dieses Spiel, an diesen anderen Frosch, falls ihr das was sagt.
Ja.
Das fand ich ganz, ganz lustig. Und gerade diese Bray Wyatt, Randy Orton Sache, die wurde jetzt ja schon, schon gefühlt vor ganz vielen Monaten aufgegriffen. Es gab ja immer so dieses, der Stachel mit dem, du hast meine Hütte angezündet, der sitzt tief und das merkst du auch. Und deswegen ist ja auch, glaube ich, dieses Bild im Firefly Funhouse, was da ja auch irgendwann mal hing und seitdem auch nicht mehr abgehängt wurde. Und ich mochte auch, wie der Fiend immer so ein bisschen aufgetaucht ist. Vielleicht auch ein bisschen affig, wenn man ehrlich ist. Find's dann aber trotzdem irgendwie auch nochmal lustig, wie sich so ein Randy Orton erschreckt, wenn ein Fiend genau neben ihm ist. Das zeigt auch nochmal, also ja, zum einen ist es irgendwie auch lustig, wenn Randy Orton sich erschreckt, aber zeigt auch trotzdem, der Fiend jagt auch Leuten Angst ein, der jetzt jagt auch einem Randy Orton Angst ein, der sonst so ganz kühl ist und alles langsam macht und alle so sehr, sehr kalkuliert. Also das finde ich dann irgendwie passend. Aber was ich am meisten daran mag, ist, dass wir jetzt hier anscheinend eine Fehde haben für den Fiend. Fiend gegen Randy Orton. Ob die Matches gut sind, bin ich ehrlich, bezweifle ich. Aber wir haben ein Programm für den Fiend, was nicht um den Titel geht. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach erstmal eine gute Entscheidung.
Ist der Fiend jetzt hier ein Babyface?
Nee, nur weil er jetzt den bösen Randy Orton angemacht hat, das sehe ich nicht so. Also der Fiend pickt sich letztendlich seine Gegner raus, egal ob Heel oder Face oder Tweener.
Schöne Grüße an David.
Genau. Also ich finde das, also das schwebt so über dieser ursprünglichen Einteilung, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass man hier eher in die Babyface-Richtung geht, aber eben nicht clean cut, sondern eher ja so ein bisschen wandlungsfähiger. Finde ich aber auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Man muss auch gucken, dass man da ein bisschen Abwechslung reinbringt. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube auch, dass er auf lange Sicht wahrscheinlich dann eher so seine eigene Maxime und seinen eigenen Auftrag quasi verfolgt. Hier hat er eben dafür gesorgt, dass ein Randy Orton diverse Male abgelenkt wird. Ich mag diese Segmente, wenn er dann einfach hinter ihm auftaucht und ihm ins Ohr schreit und Randy Orton sich darüber erschreckt. Ich finde das einfach cool. Das ist natürlich super billiger Trash-Horror irgendwo, den man da aufgreift. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz interessant und für mich ist es eigentlich auch wichtig, dass nicht nur der Fiend aus dem Titelgeschehen erstmal raus ist, sondern auch Randy Orton aus dem Titelgeschehen erstmal raus ist.
Stimmt, das habe ich komplett vergessen. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt.
Sollen die beiden sich erstmal kabbeln und dann schauen wir mal weiter. Hier ist es dann ja wirklich so, dass dann AJ Styles, es sah ja vorher eigentlich schon eher so aus, als wenn Randy Orton hier den nach dem Draping DDT und dann hat er sich ja bereit gemacht hier, dass es wahlweise den Punt oder auch ein RKO geben soll und dann kam mir der Eingriff und AJ konnte dann ja diese Ablenkung nutzen, um aufs Apron zu gehen, Phenomenal Forearm und dann eben Ende aus vorbei. AJ Styles, Matt Riddle und Keith Lee in einem Match, das nehme ich. Absolut. Und Randy Orton soll nächste Woche bei Moment of Bliss sein. Und dann werden wir mal sehen, wie sich da die Fehde weiter entspinnt. Habe ich nichts gegen. Also das ist und für mich unterhaltsame Art und Weise. Ich weiß, viele mögen den Fiend-Charakter jetzt momentan nicht mehr so. Ich mag den irgendwie immer noch. Und das liegt auch an Firefly Funhouse. Und da können wir ja so einen kleinen Bogen hier schlagen. Ich frag dich erstmal, bevor wir den Bogen schlagen. Kai, wer gewinnt denn in der kommenden Woche jetzt das Match zwischen AJ Styles, Matt Riddle, Keith Lee?
Braun Strowman. ist eine gute Frage. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Keith Lee macht, aber dass es dann halt irgendwie rumgemauschelt wird.
Ja, es hieß ja, dass, also das ging ja von Dave Meltzer vom Wrestling Observer aus, dass man eigentlich von vornherein geplant hat, dass ein Braun Strowman hier in das Title-Match bei TLC gebucht werden soll gegen Drew McIntyre. Es hieß aber auch, dass er eine Knieverletzung haben soll und dass man erstmal quasi mit diesem Three-Way abwarten möchte, wie schlimm sich diese Knieverletzung rausstellt. Quasi man suspendiert einen Braun Strowman, wenn er fit ist, dann kann man es relativ schnell wieder in die Richtung drehen, dass er quasi ins Titelgeschehen mit eingreift. Wenn er nicht fit ist, hat man immer noch einen regulären Number One Contender. Also eigentlich relativ clever gebuckt irgendwo, aber natürlich auch jetzt nicht besonders kreativ, indem du einfach so ein Miniturnier machst.
Die Frage, also frage ich dich jetzt, meine Antwort ich habe meine Antwort schon. Willst du einen Braun Strowman gegen Drew McIntyre haben?
Was heißt wollen? Ich glaube, dass die beiden imstande sind, ein relativ unterhaltsames Match abzuliefern, gerade wenn das eventuell noch mit einer Stipulation einhergeht. Muss ich ihn unbedingt da haben? Und fände ich zum Beispiel AJ Styles gegen Drew McIntyre viel, viel attraktiver? Na klar.
Ich finde jeden der drei attraktiver, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber man versucht ja offensichtlich auch irgendwie einen Braun Strowman noch weiter prominent darzustellen. Und man versucht ihn vor allem jetzt hier eben auch in eine andere Richtung zu bringen. Muss man jetzt probieren, jetzt ist er wieder ein Heel, also er ist auf jeden Fall, was so die Heel-Face-Turns angeht, ist auf jeden Fall sehr, sehr auf heißen Spuren hier von einem Big Show, also es wechselt ja quasi monatlich irgendwie bei ihm, aber ich gehe jetzt davon aus, dass er jetzt dann im Nachgang, wenn er wieder da ist, dass er dann auf die Heel-Seite wechseln wird und deswegen ist mein Tipp für dieses Match dann eben auch, dass wir vielleicht sehen, wie ein Matt Riddle das Ding hier holt, aber dass ein Braun Strowman den anschließend dann zu Brei schlägt im Zweifelsfall und dann eben in das Titelmatch mit reinrutscht.
Ja, kann so, auch sein, aber also ich sehe trotzdem irgendwie nur einen Keith Lee als Sieger in dem Ding, wenn ich ehrlich bin.
Ja, auch möglich. Ich glaube halt nicht, dass man bei WWE aktuell so viel in Keith Lee sieht, sondern ich glaube, den sieht man eher so als jemanden, den man mal reinschmeißt, aber bei dem man noch nicht einen Trigger zieht. Ich glaube,
aber der hat jetzt ein neues Theme bekommen.
Ja, hallo, aber sowas von.
Das ist viel Aufwand. Das muss man wieder rausholen. Er muss sich rentieren.
Du bist nicht wirtschaftlich, Keith. Los, kämpfe.
Los, sei Number One Contender.
Genau. Wir werden es sehen im Endeffekt. Ne? Aber ich tippe darauf, dass wir da eher was in die Richtung kriegen, dass Braun Strowman komplett durchdreht und dann eben das vielleicht siegreiche Babyface um die Titelchance bringt hier in dem Augenblick.
was du ja eigentlich, bevor ich weggelenkt habe vom Thema angesprochen hattest, oder wovon ich ausgehe, was du ansprechen wolltest, weil wir ja bei Freundschaft waren und Moment of Bliss und dem Fiend und Alexa Bliss, gehe ich mal davon aus, dass du sprechen wolltest über Alexa gegen Nikki Cross?
Yes.
Yes. Und da ging es ja darum, Nikki Cross versucht ja immer noch sehr beharrlich zu Alexa Bliss durchzudringen, weil sie waren ja so beste Freunde und also, dass sie Alexa nicht aufgibt, sondern Alexa sich selber aufgegeben hat und sie das gar nicht irgendwie wahrnimmt. Wir hatten ja auch, glaube ich, war es letzte Woche oder so, wo sie dann da Backstage stand mit ihren Kontaktlinsen und Nikki Cross ganz schockiert war. Jetzt hat sie aber gar keinen Bock mehr. Jetzt hat sie den Kaffee auf. Hier, Coffee Bliss war ja auch großer Teil ihrer Freundschaft. Witzig. und es kommt eben zum Match zwischen den beiden. Und Mann, ich weiß jede Woche nicht, was ich davon halten soll. Du sagst so, ja, das ist ganz gut und das macht auch Spaß und Alexa Bliss macht ihre Rolle gut. Aber ich finde das ganz häufig einfach nur unangenehm und
warum denn das?
Weil ich finde das halt so unnormal overacted.
Ja.
Aber also nicht so, dass es gut ist. Jetzt nicht so GZSZ-mäßig, sondern eher so negativ.
Du hast schon lange nicht mehr GZSZ geguckt, was? ich weiß, was du meinst. Natürlich ist es hier mega drüber irgendwie. Jetzt auch hier wieder gewesen, ne? Allein diese Phase dann zum Schluss, wo dann
das ist mein Problem nämlich.
Wo eine Alexa am Boden liegt und weint und hier auf ihre Hände guckt und, ne, und hilf mir und so weiter und so fort. Zugleich war es aber dann ja so, wenn wir ganz kurz nochmal auf das Firefly Funhouse blicken, da war es ja so, dass sie gesagt hat, sie muss sich ein bisschen Hilfe holen und dann waren ja die Kontaktlinsen wieder da, also die Verbindung mit dem Fiend war ja da irgendwo, ne, und die stand ja auch hier irgendwo. Entsprechend hat man natürlich als Zuschauer genau gewusst so, Nikki, tu es nicht, es ist eine Falle, it's a trap. Und trotzdem ist natürlich die gutmütige Nikki Cross in die Falle getappt. Es gab die Umarmung und aus der Umarmung heraus gab es eine etwas holprige Sister Abigail, so nenne ich es einfach mal, und dann eben den Sieg für eine Alexa. Ja, ist es irgendwo cheesy, klar, aber ich finde Alexa in der aktuellen Rolle, ich finde die halt wirklich gut. Ich finde die halt wirklich gut und Nikki als die etwas treu doofe Freundin, so sage ich jetzt einfach mal, die dann immer wieder hier einen draufkriegt und so. Das ist schon in Ordnung. Ich finde das okay. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist die Storyline des Jahres, aber es ist in dem, was wir bei Raw jetzt auch in dieser Ausgabe nicht ganz so stark, muss ich sagen, aber was wir schon in den vergangenen Wochen an Storylines gehabt haben, ist das für mich was für mich funktioniert und was mich unterhält. So, Punkt.
Ja, also sehe ich einfach subjektiv anders.
Also fair enough. Ja. Da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack.
Deswegen, ja.
Also, auch da. Wir haben auf jeden Fall hier eine Storyline-Progression, muss man sagen. Man hat das weitergeführt. Eine Alexa klarer auf der Seite des Fiend und von Bray Wyatt als jemals zuvor. Da kann Nikki Cross versuchen, sie zu retten, wie sie möchte. Da passiert nichts mehr draus. Und ja, wir haben noch so zwei kleine Punkte. Und
sollen wir erst über das reden, was Spaß macht,
ja,
oder aber das, was keinen Spaß macht.
Weil wenn du so Sachen wie unangenehm ansprichst, haben wir auch noch was anderes Unangenehmes hier in der ganzen Runde.
Ja, dann komm, dann Abfahrt.
Ja, wir müssen natürlich dann noch irgendwo drüber sprechen, was hier bei Lana, Nia Jax, Shayna Baszler und Asuka passiert ist. Ne? Lana ist ja hier tatsächlich in ein WWE Raw Women's Championship Match reingerutscht worden irgendwo, ne, weil, ja, ne, Lana ist ja die Soul Survivorin gewesen, entsprechend hat sich das ja irgendwo angeboten, ne? Und es gab eine kleine Backstage-Konfrontation zwischen Asuka und Lana und daraus hat sich dann ergeben, dass Asuka gesagt hat, ja klar, warum denn nicht, ne? Dann komm, machen wir hier gleich ein Titelmatch, klar, läuft doch. Lana hat ja da auch gesagt, dass sie immer mal um den, sie wollte ja immer mal um den Titel kämpfen, aber hat sich nie so bereit erklärt gefühlt und so.
Hat die nicht erst vor einem Monat um den Titel gekämpft bei Raw?
Ich glaube, wir hatten schon diverse Lana-Title-Matches in der Vergangenheit, ja.
Also das fand ich nämlich auch ganz komisch. Cool. So, ja, das ist alles so surreal und Mann, um den Titel zu kämpfen, das wollte ich immer. Und ich habe mir gedacht, du hast doch schon um den Titel gekämpft.
Klar.
Also es ist, ja.
Da spielt man natürlich ganz klar mit dem Gedanken, dass da erinnert sich ja niemand mal dran. Ich schaue gerade ganz kurz, ganz spontan nach. Also Lanas letztes Title-Match war übrigens am 19. Oktober. Also ziemlich genau,
sag ich doch.
Ja, also ziemlich genau von ein bisschen mehr als einem Monat, weil sie davor ja die Battle Royale gewonnen hatte.
Stimmt, das war's.
Also ganz so selten kommt es dann, dann doch nicht vor. Also von daher, ja, ist das.
Also so viel dazu, dass es so verkauft wurde. Lana im Titelmatch, ha, das kann sich doch keiner vorstellen. Doch, kann jeder, der vor ungefähr 5 Wochen geguckt hat, Kollege. Also, aber es war hier auch wieder das, was du schon in der Review angesprochen hast, sehr surreal mit Lana, die sagt so, ich habe es geschafft, ich bin es, der Soul Survivor, super klasse. Aber jetzt auch, dass dann eben aus diesem One-on-One-Match, dass dann daraus ja, jetzt anscheinend eine Fehde wird mit Asuka und Lana zusammen gegen die Women's Tag Champs, Nia Jax und Shayna Baszler, ist auch ein undankbares Programm für eine Asuka, oder?
Total. Ich finde, man merkt hier ganz, ganz stark, dass du bei Raw gerade nix hast, was du irgendwie in der Women's Division wirklich platziert hast, was du irgendwie da vorzeigen kannst. Du hast eine Asuka, die da irgendwie über allem steht. Ich finde natürlich, klar, eine Becky fehlt, eine Charlotte fehlt, massiv. Dann hast du Nia und Shayna, die an diese Tag Team Titles gebunden sind. Die haben ja hier als Gastkommentatoren fungiert und haben sich dann ja über Asuka lustig gemacht, hin und her, und dann daraus erwuchs dann eben ein Tag Team Match. Klar, ich finde auch, dass es nicht die Idealbesetzung für oder die ideale Konstellation für eine Asuka ist, die eigentlich hier prädestiniert ist, dass sie auch große Matches bestreiten kann, wie wir ja gegen eine Sasha Banks gesehen haben. Ja. Stattdessen haben wir jetzt hier dieses Tag Team Match bekommen und ich habe auch das Gefühl, dass daraus jetzt eine längere Fehde wird. Aber ich muss auch sagen, am Ende war es ja dann so, es gab ja die ein Outside Brawl quasi zwischen Lana und Nia Jax und es sollte ja wieder die Powerbomb geben, was Neues irgendwo, und dann ist ja Lana wenigstens mal ausgewichen, sodass dann Nia Jax hier im hohen Bogen über das Kommentatorenpult geflogen ist. Davor gab es noch ein paar Schläge und ein paar Konter. Also, dass sie sich dann hier über den Sieg gefreut hat, das konnte ich sogar verstehen, weil hier hat sie wenigstens mal was geleistet, ja, in dem Sinne. Ja,
das ist wahr. Da hat sie wenigstens mal was getan, aber trotzdem ist es alles sehr schwierig, wenn man ehrlich ist.
Ja. Also, man.
Und ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst oder ob es wieder was Subjektives ist wie bei Alexa Bliss. Findest du auch, dass wir gerade in den letzten Wochen, auch in dieser Woche, immer mehr Roll-Up-Finishes haben? Ich finde, das nimmt ganz, ganz viel zu irgendwie in letzter Zeit. Jetzt auch wieder, wenn du also auch an SmackDown denkst, da hat sie jetzt auch wieder, glaube ich, die Street Profits gegen Root und Ziggler und sowas. Also immer häufiger kommen so komische Roll-Up-Finish. Bei Series hatten wir einen Roll-Up-Finish, jetzt auch bei New Day und den Street Profits.
Ja.
Hatten wir? Nee, weiß ich gerade gar nicht. Nee, da hatten wir den Blockbuster, stimmt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das immer häufiger kommt. Dieses, ja, die haben halt verloren, aber nicht wirklich.
Ja, man versucht natürlich dadurch so ein bisschen den Impact aus den Siegen und Niederlagen natürlich so ein bisschen rauszunehmen, ne? Dass das nicht ganz so groß wirkt irgendwo. Wir haben das auch hier im Title Match beispielsweise bei Raw haben wir es ja auch gesehen, wo man ja über.
Stimmt, da war es.
Genau. Da hat man ja, um so ein bisschen da den Bogen hinzuschlagen, da haben wir ja auf diverse Art und Weise versucht, das Hurt-Business zu schützen. Also nicht nur dadurch, dass sie hier per Roll-Up verloren haben, sondern eben auch noch dadurch, dass ja zuvor gab es ja einen Double-Count-Out und dann hat man das Match restartet und daraus hat sich das dann eben ergeben. Und auch hier hat der gute MVP übrigens dann wieder ja nicht eine falsche Entscheidung getroffen, aber er hat zumindest dann auch mit dafür gesorgt, dass es dann doch eine Niederlage und kein Unentschieden geworden ist. Also ich sag mal, in der Bundesliga würde man vielleicht sagen, dass da so ein bisschen der Stuhl von einem MVP vielleicht ein bisschen wackelt, weil er nicht die allerklügsten Entscheidungen trifft. Aber jetzt, wo du es erwähnst mit den Roll-Ups, ja, absolut, ich sag mal nicht absolut möglich, aber es ist so durchaus häufiger jetzt schon vorgekommen, dass wir diese Roll-Up-Finishes gesehen haben in letzter Zeit, ja. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das eben verwendet, damit hier eben die Verlierer auch ein bisschen geschützt werden, damit es nicht so ganz massives 50-50-Booking ist, sondern dass man immer noch eine Begründung hat zu sagen, so, die beiden jetzt nochmal gegeneinander, weil es war ja nur ein Backslide, es war nur ein Small Package, es war nur der eine Konter, den wir hier gesehen haben. So, sollen wir dann noch mal zu dem Raw Tag Team Championship Match kommen? Ich habe dir gerade schon erklärt, was da passiert ist.
Das war ja kein Championship Match.
Sicher?
Ach Raw. Sorry, ich war gerade noch bei den Frauen. Ja, zu den Raw. Ja, nicht Raw Women, sondern zu den Raw Männer Tag Team Championship Matches.
Genau.
Ja, jetzt stelle ich die Frage, die du mir gestellt hast in der Review, weil es jetzt auch wieder so ein bisschen wirkt, als würde es doch mehr in die Richtung gehen. New Day jetzt doch ein bisschen anders unterwegs? Fragezeichen.
Ja, so ein bisschen, ne?
Also nicht mehr, oder?
Ja, so ein bisschen. Also kleine Entwicklung ist auf jeden Fall da von dem und wie sie sich präsentieren. Ich finde es aber ganz gut. Also mir gefällt das jetzt, weil wir brauchen ein bisschen mehr Ecken und Kanten, als es zuvor gehabt haben. Ansonsten wird es langweilig.
Und passt auch, also ich finde, das passt jetzt auch gerade, wenn sie nicht mehr zu dritt sind.
Ja.
Sondern das ist so, ja, jetzt die Chefs hier, die scheißen eher auf uns, jetzt mache ich auch, was ich will. So, die lassen uns nicht zusammenarbeiten, dann bin ich jetzt sauer. Und von daher mag ich das so ein bisschen, ich finde es auch gerade, nee, ich wollte gerade sagen, ich finde es gerade, dass es ein Kofi gut tut, aber eigentlich tut es beiden gut, so ein bisschen mehr Eckenkanten zu zeigen. Von daher eigentlich nicht verkehrt. Ich habe jetzt nur die Angst, dass wir jetzt in den nächsten 3-4 Wochen jede Woche irgendwie haben, dann Kofi gegen Cedric Alexander, Xavier Woods gegen Shelton Benjamin, dann nochmal irgendwie einer gegen MVP und dann nochmal die beiden und weiß ich nicht, such dir noch andere zwei aus gegen das ganze Hurt Business. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, die ich da jetzt wieder habe.
Ja. Und da sind wir ja schon auf dem Weg irgendwie zu. Also gefühlt hatten wir das jetzt ja schon diverse Male zwischen den beiden Teams. Nichts dagegen, weil die Matches, die dabei rausgekommen sind, waren schon immer recht ansehnlich. Aber ja, es wiederholt sich jetzt langsam schon. Also wir hatten das letzte Mal diese Konfrontation der beiden auch am 16.11. zum Beispiel. Und ja, es wiederholt sich, sagen wir es einfach so. Und ich habe auch die Befürchtung, dass man da jetzt wieder Schema F macht und einfach zack, zack, zack hintereinander. Kann passieren. Kann ich dir nicht widersprechen. Also wir haben es am 16.11. gehabt, wir haben es am 2.11. nochmal gehabt. Also das war jetzt innerhalb von einem Monat oder anderthalb Monaten, war es jetzt dreimal bei einer Weekly. Ist halt so. Das kann ich nicht. Halt so. Ich kann die Zahlen lügen leider nicht. Also es war seit Anfang November war es jetzt eben dreimal quasi. Das ist eben bedingt auch durch den Wechsel von The New Day natürlich zu Raw, und bei Raw ist ja die Tag Team Division nun wirklich eine Einöde.
Das ist wahr. Also es gibt ja eigentlich keine Tag Teams.
Doch, die beiden.
Ja, genau. Und vorher hatten wir halt noch Gaza und Andrade. Die haben wir jetzt nicht mehr.
Ja. Genau, und das ist halt eben das Problem, und das sieht man jetzt eben auch. Man nimmt jetzt diese eine Fehde, die irgendwie ganz offensichtlich ist, und baut darauf auf. Matches sind gut, muss ich sagen. Ich finde, die haben eine gute Chemie zusammen. Das macht Spaß, denen zuzugucken. Aber wie alles, was man innerhalb von kürzester Zeit zu oft hat, irgendwann wird es auch ein bisschen schal. Und da muss eben jetzt noch eine Charakterprogression reinkommen. Damit sind wir aber eigentlich schon am Ende von Raw angekommen. Das ist das, was passiert ist. Wir haben die Aussichten in Richtung TLC, was die Number One Contendership angeht. Wir haben eben die Entwicklung rund um Lana, Asuka, Nia, Shayna gesehen. Und dann eben so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen Krise innerhalb des Hurt-Business. Mal sehen. Wen wir zum Beispiel nicht gesehen haben, Kai, ist Retribution.
Ja, genau. Retribution und auch Drew McIntyre haben wir nicht gesehen. Retribution, hast du mich ja, muss ich natürlich sagen, nett darauf hingewiesen. Die waren beschäftigt, denn die hatten viel Wichtigeres zu tun. Die sind nämlich beim Main Event aufgetreten.
Ja, aber auch nicht aktiv, also kein Match bestritten, sondern haben nur bei Miss TV einen Auftritt hingelegt, ne, Must-See-Show und so. Ja, haben nochmal gesagt, was sie vorhaben und was sie wollen. Also quasi eine ganz normale 0815-Promo von den Jungs und der Dame. Weiß ich nicht, verstehe ich auch nicht so ganz. Weißt du, in der letzten Woche besiegen sie noch Team Raw, übernehmen den Twitter-Account von SmackDown. Ich mache hier gerade meine virtuellen Anführungsstriche. Und dann lässt man sie eben beim Main Event auftauchen. Klar, man kann sagen, hier, es war Thanksgiving Main Event und das war was Großes, aber niemand schaut Main Event. Da müssen wir auch nichts schönreden, oder?
Aber, also, eigentlich ist es auch gut, dass sie nicht aufgetaucht sind, weil jetzt kann es wieder nur bergab gehen. So, die haben ihren ersten Sieg geholt. So, besser wird's nicht.
Das wollte ich gerade sagen, so. Auf dem Karrierehöhepunkt aufholen, ne? Aufhören.
Genau. Leute, Retribution, ja, wir sind retired. Ja.
Finde ich total logisch. Aber wie würdest du jetzt diese Ausgabe von Raw bewerten nach der Survivor Series? Immerhin war es ja ein Big Four Pay-Per-View. Große Überraschungen gab's nicht, sondern es gab eher eigentlich eine vorsichtige Weiterentwicklung in Richtung TLC, um es mal sehr positiv auszudrücken.
Ja, also so für eine Raw, ne? Könnte man jetzt schon sagen, so 4 von 8.
Oder 5 von 10, weil wir sind hier bei Raw Cross SmackDown, also sind wir bei einer 10er-Skala, Kai.
Ja. Siehst du, deswegen komme ich komm immer so durcheinander. Also viel zu viele Skalen und das alles, ey, das ist so ganz, wie soll ich denn da noch durchblicken? Das war so viel, als ich dann bei Sirius dann irgendwie gesagt habe, ja, hier, das von 10 und dann bin ich verwirrt, das überfordert mich alles. Ja, also, ich gebe eine Hälfte.
Ja, hätte ich aber hier auch gegeben. Also, ich finde, man hat eigentlich in der vergangenen Woche schon deutlich, deutlich schlimmere Raw-Ausgaben gesehen. Die hier war, da war das meiste war matchtechnisch in Ordnung. Storyline wurden fortgesetzt bzw. neu begonnen. Ich fand auch dieses Anfangssegment Braun Strowman, das hatte eine Überraschung gehabt. Ich habe mich eigentlich die ganze Show über Drew McIntyre amüsiert. Hey, passt für mich. Nein, wir haben schon bedeutend schlimmere Ausgaben von Raw gesehen, auch wenn ich nach wie vor nicht 100% mit der Show mitgehe, aber das war gemessen an dem, was man zuletzt gezeigt hat, okay. Gemessen an einer unterhaltsamen Wrestling-Show war es halt eben ein bisschen drunter.
Ja.
So würde ich es mal sagen. Es ist einfach zu lang. Ich bleib dafür. Das größte Problem von Raw ist halt eben, dass die Show zu lang geht. Und das wird es halt eben auch nicht ändern in nächster Zeit, sondern das wird ein Problem bleiben. Ja, dann springen wir zu SmackDown, oder?
Springen wir zu SmackDown.
So, und da können wir eigentlich jetzt auch tatsächlich mal so ein bisschen chronologisch durchgehen, weil das, finde ich, bietet sich dann hier in dem Fall auch so ein bisschen besser an. Wir hatten zwar auch natürlich einen klaren roten Faden mit Roman Reigns und vor allem Jey Uso, aber ich glaube, das kann man besser aufdröseln, wenn man das ja an einem Stück quasi macht, in dem Review, die wir hier machen. Kai, wir hatten erstmal den Start des Events, wo gab es dann einmal wieder den guten Jey Uso, der sich hier dann in den Ring gestellt hat und ja, hier vor allem dann nicht sich unbedingt präsentiert hat, sondern eigentlich den guten Roman Reigns. Und er ist jetzt der große Roman Reigns Cheerleader hier geworden, oder?
Das ist wahr. Und man muss ja auch sagen, Roman Reigns, bewusste Wortwahl, schon sehr toxisches Arschloch. Also, der dann erst noch bei Survivor Series sich dann auch freut und sagt, ja komm, Jay, dann nehme ich dich nochmal in den Arm, du hast mir auch geholfen. Und dann in der Promo sagt, nachdem er halt eben von seinem Chili da rausgerufen wird, habe ich jemals gedacht, ich brauche dich? Oder habe ich gesagt, du sollst gehen? Ich habe doch gesagt, du sollst gehen. Warum hörst du denn nicht auf mich? Ihn erstmal deswegen lang macht, ihn dann nochmal lang macht, dass ja sein Team nicht gewonnen hat, also Romans Team, Team SmackDown, nicht gewonnen hat, dann wieder dieses, ja, die respektieren die nicht, die respektieren dich nicht, weil sie keine Angst vor dir haben, wenn sie dich nicht respektieren, sowieso sollen sie mich respektieren, die sehen dich so, siehst du mich auch so, also respektierst du mich auch nicht, und dann Jey Uso wieder, wie ich es auch schon sonst gesagt habe, steht wieder da wie so ein begossener Pudel, sagt so, ja, Mann, ich weiß ja nicht, Roman, das ist schon jetzt auch unangenehm gerade für mich, wie du mich hier so vorführst. Das ist schon wieder sehr gut, weil es auch dieses Mal nicht nur der sehr ruhige Roman war, der immer noch jedes Wort mit Bedacht wählt, ja, aber auch dieses Mal so ein bisschen in der Art, wie er redet, aggressiver war, oder?
Ja, passiv, aggressiv, mit sehr viel Ausrufezeichen hinter dem aggressiv. auch gerade diese Sache mit diesem, er ist ja keine räudige Hündin, die hier am Thanksgiving-Tisch um die Reste bettelt und solche Sachen. Ich fand das schon eine recht krasse Formulierung einfach irgendwo, ne? Und was ist gesagt, hast du auch gut zusammengefasst, was hier gesagt worden ist. Ich finde, es wurde ja als Tough Love beschrieben, aber es grenzte schon sehr an mentale Misshandlung, was hier passiert ist. Und
also es war viel Tough und wenig Love.
Ja, aber so richtig. Ne? Und auch einen Uso, wo du gesehen hast, so irgendwie fällt hier gleich alles aus dem Gesicht. Das war von beiden Seiten gut gemacht. Einen Roman Reigns, der hier absolut dominant ist und on top natürlich die Wahrheit auch verdreht und zu seinem Gunsten auslegt irgendwo. Und einen Jey Uso, der aber eigentlich Er will Roman ja gefallen irgendwo, ne? Er möchte ja die Akzeptanz von ihm haben und der dann aber umso gekränkter ist, wenn er eben hier das Gegenteil quasi präsentiert bekommt, wenn er auf den Boden der Tatsachen oder sogar noch deutlich tiefer irgendwie zurückgeholt wird, wenn er hier gedemütigt wird. Und ich fand es hier und da ein bisschen schwierig von der schauspielerischen Leistung her, wenn er sich dann irgendwie an die Schläfen fasst und nach dem Motto, ich kann das alles nicht fassen, ich kann das nicht für mich verarbeiten. Vielleicht ein bisschen viel, aber innerhalb der Geschichte ist das für mich auch wieder eine interessante Fortsetzung. Klar, man ist jetzt nicht mehr an diesen ganz großen, schnellen Punkten, die man jetzt vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, Aber ich finde die Entwicklung von dem Jey Uso nach wie vor spannend. Roman ist sowieso sehr dominant, sehr präsent aktuell. Der muss, ich finde es übrigens auch hervorragend, dass er nicht jede Woche kämpft oder sich irgendwie anders präsentiert, sondern da reicht es vollkommen aus, dass er spricht, dass er da ist. Alles andere brauchen wir eben da gar nicht, sondern das reicht vollkommen, um diesen Charakter so zu präsentieren. Und der wird zunehmend zu einer Attraktion, wenn er mal im Ring steht.
Was ich gut finde,
ja,
weil es mich auch so ein bisschen an damals Paul Heyman und CM Punk erinnert, Roman Reigns braucht Paul Heyman eigentlich nicht, um für ihn zu reden.
Ja.
Also, das ist wirklich nur der Berater. Das ist nicht mein Sprachrohr, sondern der ist hier, der kann mal für mich so ein bisschen Leute an der Tür abwimmeln.
Genau.
Wenn es mal wieder jemand anschaut und irgendwas verkaufen will, dann ist er gut, aber er steht daneben und guckt sehr häufig sehr, sehr passend.
Genau, das ist nämlich das Wichtige, während ja ein Roman komplett versteinert ist eigentlich. Der zeigt ja relativ wenig Mimik, ist eigentlich ein Paul Heyman. Paul Heyman ist der menschliche Teil hier in dieser Beziehung. Und das
immer sehr schockiert guckt.
Genau, er ist entweder der erfreut guckt, zum Beispiel bei Jays Attacken oder so, ist er dann erfreut, wenn sie sich beiden das zusammen im Fernsehen anschauen oder so. Und hier und da zieht er auch mal ein paar Strippen. Es gab ja auch dieses Segment, wo er mit Adam Pearce Backstage stand. Übrigens, das ist ein großes Problem für mich, was diese Authority-Figuren angeht, dass Adam Pearce bei Raw und bei SmackDown auftaucht. Da habe ich ein Problem
mit. Malocha. Ist fleißig. Gerade Corona, Geld muss ran. Der macht zwei Jobs. Ja.
Nee, aber du weißt, was ich meine. Also ich finde, es kann nicht einer beide Shows leiten, wenn du quasi konkurrierende Shows in Anführungsstrichen haben möchtest. Aber
das war ja auch das, was ich bei Survivor Series meinte.
Ja.
Weil also so, ja, ich will jetzt ja, dass meine Brand gewinnt. Ja, aber du managst ja quasi beide Brands.
Genau.
Das war so das Problem.
Aber das war ja, wir haben ja da, was die Ansetzung angeht, ja eh auch das Problem gehabt, dass das halbe Team Raw stand ja noch vor ein paar Wochen bei Team SmackDown irgendwie eigentlich auf der Treppe, aber ist egal. Kommen wir hier zurück zu erfreulicheren Dingen und das ist Roman und Jey Uso. Wie gesagt, ich finde, das ist eine kleine Entwicklung, die wir jetzt hier gesehen haben, aber es ist trotzdem eine interessante Entwicklung und ich finde nach wie vor, dass die ganze Darstellung von Roman, von Heyman auch, da als unterstützenden Charakter und von Jey Uso, dass das echt eine spannende Geschichte ist und ich sag's nochmal, wer hätte jemals gedacht, dass wir einen Jey Uso als Einzelwrestler so spannend finden würden?
Ja, das ist wahr. Also der kriegt ja viel Lob und ich mag dann auch an alles cool, aber es liegt ja nicht an Jey Uso.
Nee, und das ist auch wahrscheinlich nur eine Entwicklung, die nur innerhalb dieser Fehde und nur für kurzer Dauer sein wird. Aber da funktioniert sie. Und ohne ihn wird das nicht so laufen.
Das ist wahr. Also der ist dann auch schon irgendwie ein wichtiger Schlüsselcharakter.
Genau.
In dieser Storyline.
Allein durch diese Verwandtschaftsgrad. Du kannst jetzt da nicht einfach, also ich sag mal so, wenn da jetzt Otis mit dabei wäre, dann wird das nicht so gut funktionieren. Weil Otis und Head of the Table wäre auch witzig. Muss ich leider zugeben.
Weil er dick ist.
Genau.
Versteht ihr? Der dicke Mann ist Head of the Table, weil er sehr viel isst.
Genau das. Und ich habe natürlich Otis jetzt hier nicht per Zufall genannt, weil nachdem ein Roman ja hier den guten Jey einmal mental zusammengefaltet hat und dann verschwunden ist und ein Jey dann im Nachgang die Halle verlassen wollte, sollte es ja eigentlich ein Match zwischen Otis und King Corbin geben. Mann, das wäre auch was gewesen, du. Aber Jey war ja auf dem Weg raus und Otis hat ja den Entrance quasi gemacht und Jey geht an ihm vorbei, geht einmal kurz Backstage und attackiert dann Otis mit einem Stuhl hinterrücks, Kai. Und hast du da nicht ein bisschen geweint, dass hier dein Liebling Otis so attackiert worden ist?
Ich fand es wirklich frech, dass ich um ein Otis-Match gebracht wurde. Gerade um ein Otis gegen Baron Corbin-Match. Also, weil ich war schon wirklich, ich hatte meine Otis-Lunchbox hatte ich wirklich ready. Mein King Corbin-Scepter hatte ich im Anschlag. Und ich war so, komm jetzt, geil, gib ihm. Und dann natürlich kommt Jey Uso raus. Ich finde auch, übertreibt ein bisschen mit seinem Stuhl. Da hätte man jetzt ein Otis nicht so hart schlagen müssen. Der hat sich schon auch wirklich extrem viel Mühe gegeben im Survivor Series-Match. Und ich dachte dann ja auch erst, das wird jetzt so die Story dieser Show oder der nächsten paar Wochen, dass sich Jey so Mann für Mann Team SmackDown vorknüpft und ihn so ein bisschen den Respekt / die Angst einprügelt.
Vielleicht. Kann noch kommen.
Ja, also dachte ich zumindest, ja. Aber war ja anscheinend, also zumindest hat er, ich sag mal, so prozentual vom Team her ist er so bei 40% hat's gehakt dann.
Das stimmt. Aber es war eine gut inszenierter Beatdown, den wir hier gesehen haben. Ein harter
Beatdown. Heftiger Beatdown.
Genau.
Ja.
und hat seinen Zweck erfüllt in meinen Augen. Also Otis schadet es nicht, muss man sagen. Es war hinterrücks, es war mit dem Stuhl. Otis ist das super Babyface. Wer würde denn Otis Backstage attackieren? Hinterrücks meine ich. Würde man nicht machen, ne? Und ist für beide Seiten absolut eine gute Lösung, die man dann hier eben gefunden hat, eine gute Idee. Und Jay geht hier quasi einfach auch noch über die Grenze, muss man ja auch sagen. Ne? Einfach so jemanden hinterrücks anzugreifen, das ist nicht nett, und dann eben auch noch so hart und dann immer wieder zuschlagen. Da zeigt es dann eben, was diese Geschichte mit Roman Reigns dann eben mit ihm anrichtet. So.
Ja.
Lassen wir es einfach mal so stehen. Gut, das war der erste Punkt in der Show. Und dann kommen Dolph Ziggler und Robert Root raus. Die beiden schnappen sich das Mikro hier, die Lederjacken-Gang, wie ich sie gerne nenne. Und
aber man muss mal erklären, was das für eine Scheiße ist, immer, dass Dolph Ziggler immer mit der Cap seiner Brand rumläuft.
Ich verstehe es auch nicht.
Er sieht immer so aus wie so ein Basketballspieler, der hofft, ja, jetzt gleich werde ich gedraftet. So in der letzten Round gepickt wird oder so. Und dann kommt er da auf der Bühne mit seiner Smackdown-Cap.
Ja, ich meine, die sind da beide eh durch. Also es tut mir so leid, also Dolph Ziggler und Robert Root, dass man die jetzt hier wieder reinschmeißt. Wir müssen ja sagen, was passiert hier. Sie fordern im Endeffekt die Street Profits um die Tag-Team-Title heraus. Es gibt aber erstmal ein Non-Title-Match natürlich. Es gibt im Vorfeld, gibt's ja dann wieder eine schöne Promo, wie ich finde, hier von den Street Profits, wo ja auch Montez Ford einen Dolph Ziggler als Shawn Michaels irgendwie hier bezeichnet. Fand ich ein bisschen lustig. Aber
nein. Ja, also Street Profits halt, ne, immer so ein bisschen aufgedreht, dann noch ein bisschen Witz drauf, passt.
Ja, eben. Und dann gab's ein Match zwischen den beiden Teams und ich habe schon sowas befürchtet. Also, erklär mir mal die Logik dahinter. Wir haben die Street Profits, die bei der Survivor Series wirklich ein karrieremachendes Match abliefern. Ein hervorragendes Match gegen eines der größten Tag Teams der letzten 10 Jahre. So. Und dann
und gewinnen. Sollte man noch erwähnen, vielleicht.
Genau, und das auch noch gewinnen. Genau. Und dann treffen sie hier auf fucking Dolph Ziggler und Robert Root und verlieren das Ding auch noch clean per Roll-Up. Also so pseudo-clean, aber trotzdem. Warum?
Ja, das ist das, was ich auch angesprochen habe. Diese Roll-Ups, das gefällt mir nicht. Das ist, ja, die einen gewinnen, aber die anderen, die haben ja nicht wirklich verloren, weil das war nur so ein kurzer Moment, da haben die halt nicht aufgepasst. Und ich finde das scheiße. So, ein Ziggler und ein Root, die sind langweilig, aber auch hier, ich versuche jetzt beim Sprechen zu überlegen, aber obwohl ich langsam rede, fällt mir kein anderes Tag-Team ein, das man jetzt auch noch gegenstellen könnte.
Ja, aber
und das ist halt, ja, das, aber die Sache ist jetzt ja, wenn sie jetzt verlieren würden, dann würden wir jetzt irgendwie dann in der Preview wieder sagen, ja, Ziggler und Robert Root, die haben jetzt 4-mal verloren gegen die Street Profits, warum kriegen die ein Titelmatch? Also, das ist beides scheiße. Das zeigt einfach wieder nur, das ist, was wir auch bei Raw gesehen haben, das zeigt wieder nur, es gibt keine Tag Team Division. Und es gibt jetzt recht keine Tag Team Division, die 2 Belts rechtfertigt.
Das stimmt. Aber ich tue mich da so schwer mit, dass man hier gleich Street Profits wieder hat verlieren lassen. Also wir haben bei SmackDown haben wir noch Shinsuke und Cesaro zum Beispiel. Ich meine, klar, haben wir auch schon 1000 Mal gesehen. Wir werden noch da. Also klar, es ist nicht besonders viel da. Irgendwann kannst du noch die Mysterios vielleicht mit reinschmeißen und aber viel mehr ist nicht da, muss man ganz klar so sagen. Aber man muss sich ja mal überlegen, was man da einfach dran ändert. Mich ärgert es einfach nur in der Art und Weise, wie man das hier aufbaut, weil ich finde es so faul, ich finde es so unmotiviert und ich finde es auch so unnötig, weil dadurch degradierst du einfach direkt wieder diesen Sieg bei der Survivor Series für die Street Profits und sorgst da einfach für so eine lahme Übergangsfehde, die wahrscheinlich dann eben bei der Kickoff-Show von TLC landet oder sowas.
Ja, das sowieso.
Also, ja, da habe ich, also das Tag Team Match, was wir gesehen haben, war nicht schlecht, muss man dazu sagen. Das war, für einen Weekly war das absoluter Standard, war okay, kann man sich anschauen. Kurzweiliger Spaß irgendwie in 7-8 Minuten ist okay. Aber dann dürfen hier Ziggler und Root nicht gewinnen. Das ohne vernünftigen Aufbau, ohne irgendwas. Man glaubt anscheinend irgendwie, da reicht dann schon Dolph, dass man hier sowas rechtfertigt. Ich tue mich da echt schwer. Naja. So, wir haben erstmal dann hier weitere Interviewsegmente gehabt mit Daniel Bryan zum Beispiel, wo es dann auch um die Geschichte mit Sami Zayn geht, weil natürlich das ist derzeit die Fehde, die hier aufgebaut werden soll. Es gab noch mal ein größeres Interviewsegment mit der Mysterio Family und das war dann eben auch der Aufbau hin zu dem Übergangsmatch, was wir dann später gesehen haben, nämlich Murphy, der jetzt ja, es ist ja Schwippschwager oder irgendwie sowas, der Mysterio Family ist auf jeden Fall, der dann, weil sich ein Baron Corbin hier einmischt, dann da in dieses Match reingeworfen wird. Naja. Und dann springen wir einfach mal zum nächsten Match, weil das ist vielleicht wichtiger. Natürlich haben wir übrigens bei beiden Shows, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown, diverse Rückblicke auf das große Farewell des Undertaker gesehen, was wir davon gehalten haben und halten. Das haben wir, glaube ich, auch in der Survivor Series Review ganz gut gesagt. Erstmal hier, ein Sami Zayn kommt raus, wir bekommen das Match gegen den Daniel Bryan. Er hält erstmal wieder eine Promo im Ring. Und was sagst du aktuell zum Sami Zayn? Ich finde, dass er in der Rolle als IC-Champion wirklich aufgeht.
Ja, also definitiv. Also ich habe mir auch generell gedacht, dass das wieder so ein IC-Teilnehmertitelfeld, wo man A, es irgendwie auch mag, den Champion so ein bisschen zu hassen. Man sich denkt so, man, jetzt komm, halt's Maul, Sami Zayn. So, du mit deinem Kram hier, aber so auf so eine funny Art und Weise. Und dann schmeißt er noch einen Daniel Bryan da rein, so, den er dann auch noch schön provoziert. So, hier WrestleMania, so ich steck dich doch eh in die Tasche. So, du kannst gar nichts und alle wollen mich nur sabotieren. Und stecken mich hier in Titelmatches und dann bin ich wieder irgendwo nicht auf dem Poster drauf. Und jetzt auch, um jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen einmal vorzugreifen, wenn jetzt auch denkst, du schmeißt da noch einen Big E rein, so ein Triple Threat Match mit Sami Zayn und Daniel Bryan und einem Big E um den IC-Belt, das ist eine geile Paarung, wo ich mir auch denke, hier könnte jeder der Teilnehmer als Champion rausgehen. Und also ich finde, man kann da mit der Art, wie ein Sami Zayn sich benimmt und dann auch mit den möglichen Kontrahenten nicht spannende Stories erzählen, aber insofern gute Matches erzählen, die irgendwie an sich eine Spannung haben, weil du nicht weißt, wer gewinnt. Und das mag ich.
Ja, und es sieht ja jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen danach aus, dass man hier einen Sami Zayn so ein bisschen als diesen, ja, auf der einen Seite ist er ein Chicken Shit Heel, auf der anderen Seite ist er aber auch der dann das irgendwie dann trotzdem noch schafft, dass er die wichtigen Matches dann zumindest irgendwo gewinnt. Hier war es ja dann eben auch so, dass wie ich fand, ein gut geführtes Match zwischen den beiden mit einem absoluten Höhepunkt, als wir diesen Brainbuster auf das Apron gesehen haben.
Ob der auch sein muss,
weiß ich nicht.
Daniel Bryan, weiß ich nicht. Also, ja, sieht schon krass aus, aber ob das sein muss?
Ja, krasse Aktion auf jeden Fall, muss man ja ganz klar hier sagen. Und es ging ja, wie gesagt, hin und her zwischen den beiden, auch ein gut geführtes Match. Ich habe natürlich dann sofort wieder ein bisschen Erinnerungen an frühere Indie-Tage gehabt, wo die beiden dann als Generico und Bryan Danielson noch gegeneinander angetreten sind. Habe ich mal live damals in Essen noch gesehen, irgendwie bei PWG. Und das ist schon schön, die beiden dann hier zu sehen. Und ich glaube auch, dass die beiden so ein bisschen so eine Aktion wie den Brainbuster, das machen die schon so ein bisschen für die Wrestling-Nerds, die dann vor dem Fernseher sitzen, so wie mich. Ich habe mich da so ein bisschen, ich finde, das war so ein kleiner Gruß in meine Richtung in dem Augenblick.
Persönlich.
Genau. Und das Match endet ja dann damit, dass die beiden sich halt draußen brawlen und es dann ja auch ja quasi ein Daniel Bryan, also ein Sami Zayn im Rücktritt antritt, ein Daniel Bryan hinterher, die beiden brawlen sich Backstage und dann hast du das Gefühl, okay, es gibt halt ein Double Countout, na gut, ist ja okay, und dann kommt auf jeden Fall ein Sami Zayn angerannt, so bei 7 oder so, und rennt dann einmal die Rampe runter, rollt sich wieder rein und im Endeffekt ist es dann nur ein Daniel Bryan, der ausgezählt wird, weil ja Backstage auch dann der böse Jey Uso sich hier den armen Daniel nochmal vollgeknöpft hat. Die hatten ja auch schon mal das Vergnügen miteinander. Also bei letzten SmackDown-Ausgabe hat Daniel Bryan ja Jey Uso besiegt, aber davor gab es ja auch die Attacken von Jey gegen Daniel. Und ja, wie hat dir hier die Auflösung gefallen? Also wie gefällt dir, dass wir jetzt hier einen Sami Zayn haben, der einen Sieg davon getragen hat und war kein Titelmatch, aber trotzdem dann eben großes Match gegen den Daniel Bryan, dass man da einen Jey Uso mit reinbringt und dann auch dann im späteren Verlauf auch noch Kevin Owens mit reinbringt. Wie findest du, hat man das gelöst?
An sich irgendwie passend. Also ja, die Vorgeschichte ist mit einem Jey Uso und einem Daniel Bryan ist natürlich da. Es ist die Frage. Also ich hätte es eher gedacht, ja komm, dann hol dir das ganze Team SmackDown, die sind ja die, auf die du sauer bist. Aber gut, ein Jey Uso, der hat vielleicht einfach rot gesehen. Der hat alles genommen, was ihm vor die Flinte gelaufen ist. Und war dann ja auch dazu da, um ein bisschen das Main Event aufzubauen, ne? Wo dann nochmal Kevin Owens dazwischen gegangen ist. Wodurch wir dann später die Ansetzung bekommen haben, Jey Uso gegen Kevin Owens. Also schlüssig, ja. Und ich mag es eben, dass ein Daniel Bryan, dass ein Sami Zayn mit seiner Art nicht irgendwie dafür sorgt, dass er seine Titel immer behält, sondern dass er auch dafür sorgt, dass er die Matches trotzdem gewinnt. Und das finde ich ganz gut.
Ich meine, er muss ja auch nicht jedes Match gewinnen. Das braucht er nicht, dafür ist er ein Heel irgendwo. Aber hier in der Situation fand ich das sehr prägnant und recht gut umgesetzt, weil auf der einen Seite ist er clever genug, um dann die wahrzunehmen, dass da Jey Uso und Daniel Bryan attackiert hat und rennt dann auch zurück zurück in den Ring. Und es gibt natürlich dann auch so ein bisschen Luft nach oben im Sinne von, ist da vielleicht irgendwie so eine Absprache schon vorweggefallen? Und dann die Sache mit Kevin Owens. Auch da hatten wir ja die Geschichte gehabt, wo ja auch ein Kevin Owens da auf der Suche nach einem Tag-Team-Partner gewesen ist. Und jetzt hilft er eben hier in Anführungsstrichen einem Daniel Bryan, als der niedergeschlagen wird und kümmert sich um ihn und schlägt den bösen Jay in die Flucht. Das ist schon in Ordnung. Und dann haben wir ja dann eben hier diese Konstellation. Weiß ich nicht. Kann ich mit leben. Wie das hier.
Ja, finde ich auch in Ordnung.
Ne, wie das hier eben gelaufen ist. Und daraus resultiert dann eben auch der Main Event, den wir dann hier eben haben, sehen. Ne? Machen wir weiter. Was haben wir noch, Kai? Danach gab es dieses Interview-Segment mit Big E und Sammy, wo er sich auch Big E noch mal so ein bisschen über einen Sammy Zayn lustig gemacht hat und dann eben auch so nach dem Motto, hier, ich gratuliere dir und hält dann die Hand 10 Sekunden und bricht ihm die Hand dabei fast. Na gut.
Ja, also war 10 Sekunden, 10 Count, hahaha.
Hahaha,
ja.
Genau.
Aber ich habe trotzdem mal Bock auf Sami Zayn gegen Daniel Bryan gegen Big E.
Ja, warum auch nicht? Also für TLC, so ein schönes IC-Title-Match, fände ich in Ordnung. Weiter ging es mit einem Match in der Damendivision. Wir haben hier Bianca Belair gegen Natalya. Und während beim Match ist ja hier dann eine Bayley auch dabei gewesen. Und hat ja dann auch unter anderem einen Schlag kassiert. Ne, von Bianca Belair, als es nach draußen ging und als dann eine Bayley ganz wutentbrannt auf das Ring-Apron gesprungen ist, ist dann Natalya noch in sie reinbefördert worden und eine Bianca Belair konnte dann erneut in ein Roll-Up gewinnen.
Genau. Ist auch die Frage, ob es eine Bianca Belair zwingend ein Roll-Up gegen eine Natalya braucht, ne? Gegen eine Natalya, die 4 Chancen braucht. An der Zahl 4, das sind 1, 2, 3, 4 Chancen braucht, um sich zu qualifizieren, gegen eine Bianca Belair, die, wo wir eigentlich gesagt haben, so die ist der neue Star. Also die Frage, ob wir jetzt irgendwie eine Bianca Belair Bailey-Fehde bekommen, so ein bisschen als Warmhalter, wäre auch eigentlich nicht verkehrt, weil ich glaube halt auch schon, dass sie gerade von der Bailey viel lernen kann. Jetzt so un-K-Fape-mäßig.
Ja.
Das ist dann schon sehr, sehr praktisch. Um sie auch so ein bisschen dafür bereit zu machen und nicht jeden einfach ins Title Picture zu schmeißen, weil da haben wir ja schon die sehr talentierte Carmella.
Genau, machen wir nachher auch noch, ja.
Und von daher finde ich es okay, aber also hier hätte auch gerne eine Bianca Belair ein bisschen dominanter gewinnen dürfen.
Das ist genau der Punkt. Ich finde, man erkennt hier, dass man derzeit noch nicht genau weiß, wohin man mit Bianca hin möchte. Ich fand ihre Reaktion, als sie eine Bayley geschlagen hat, fand ich nicht gut. Und ich fand auch nicht gut, dass sie dann eben hier, wie du schon richtig gesagt hast, dann eben nur mit dem Roll-Up gewinnen konnte. Also gegen den Natalya muss die einfach klar gewinnen. Und natürlich kann man halt sagen, ja gut, das war ja halt Storyline-Aufbau, Bayley als Gastkommentatorin, bla bla bla. Ja, aber ich finde, für die Art und Weise, wie man ja hier offensichtlich mit einer Bianca Belair verfahren möchte, die ist ja offensichtlich eine Frau, die man hier wirklich als eines der Zugpferde aufbauen möchte, dann musst du aber auch jetzt hier schon mal anfangen, die klar zu positionieren. Ich finde, dass sie nicht klar wie ein Babyface wirkt, sondern ich finde, dass sie so eine Mischung aus nicht passiv-aggressiv, aber so ein bisschen hinterlistig,
arrogant
also sehr, hinterlistig,
sehr cocky,
so. Genau, ne, von sich überzeugt und all sowas. Ich finde sie nicht 100% in dieser Schiene und ich glaube auch, dass sie als Heel besser funktionieren würde.
Absolut.
Und dass sie eben in dieser Rolle jetzt derzeit noch nicht ankommen wird. Und ich glaube, das wird dafür sorgen, dass sie zwar hier und da gute Matches abliefert, aber das wird nicht dafür sorgen, dass die Zuschauer 100% von ihr überzeugt sein werden. Das ist so meine Angst.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube übrigens auch, dass so ein Charakter wie eine Bianca Belair auch ganz okay tut, nicht gut tut, aber ganz okay tut, wenn keine Fans da sind. Weil dadurch könnte sie jetzt noch mal ein bisschen größer wirken. Weil wenn du jetzt diese Bianca Belair Matches hättest und du könntest über eine Stecknadel fallen hören, was ich trotzdem vermuten würde, dass es so wäre, weil es auch nicht so die Blockbuster-Dinger sind, dann wird man noch viel schneller das Interesse an ihr verlieren.
Das ist durchaus möglich, weil man hat bis jetzt relativ wenig geschaffen, um einen wirklich emotional in diesen Charakter zu investieren. Das fehlt mir eben noch so ein bisschen. Ne? Klar, man hat hier und da diese Promos gezeigt. Man hatte bei Survivor Series diesen letzten Teil im Match gehabt, wo man den Eindruck gehabt hat, ja, die ist hier so ein bisschen Fighting Spirit und Kämpferherz und so, aber auch da nicht 100% ideal, wie das umgesetzt gewesen ist, auch von ihr nicht, das muss man auch mal ganz klar sagen. Da hat ein bisschen was gefehlt für mich, hier auch, und wie du schon richtig sagst, ein Match gegen Bayley oder eine Fehde gegen Bayley, da könnte sie mit Sicherheit von profitieren, was auch das Standing innerhalb des SmackDown-Rosters irgendwie angeht, aber auch eben was das In-Ring-Geschehen angeht. Schauen wir mal, ich finde das als Fädenauftakt, ja, durchwachsen, sagen wir es mal so.
Ja.
So, machen wir weiter. Wir haben noch eine Billie Kay, die sich hier als Kommentatorin beworben hat, genauso wie in den vergangenen Wochen, wo wir es ja schon mal gesehen haben, dass sie da Bewerbungen verteilt haben. Und dann haben wir eine Carmella, die hier nochmal eine Nachricht in Richtung Sasha Banks raushauen möchte, natürlich nach den ganzen Attacken der vergangenen Woche. Ne? Und dann gab's aber die Revanche von Sascha, und wie fandest du das? Da gab es ja das Schnippen von Carmella, die sich hier ein Glas Champagner reichen lassen wollte, und dann kam auf das zweite Schnippen hin ein Arm ins Bild mit einem sehr verräterischen Schmuck an den Fingern, und dann hat man gewusst, okay, Carmella, du bist jetzt in Problem.
Genau. Witzig. Da kam dann eine Hand, wo da ein Boss drauf stand, und dann war es Kollege. Haha, witzig. Den Gag konnte ich nicht liegen lassen. egal. Wäre auf jeden Fall witzig, wenn es Kollege wäre. Einfach mal durchspielen. Ich finde den Gag richtig gut.
Okay. Ich halte mich da raus, das ist nicht mein, ist nicht mein Kreis.
Ja, die Leute, die es fühlen wollen, fühlen es. es war diese typische Heel-Promo, so, ja, und die Leute, die, ich war immer für die da, und dann habe ich gemerkt, so, ich mache alles nur noch für die Fans, und die haben mir nie was zurückgegeben. So die richtige 0815 Heel-Promo. Hier hat es halt insofern gepasst, dass sie wirklich wortwörtlich für Unterhaltung der anderen Leute getanzt hat, als sie mit Atrus und sowas unterwegs war. Passt ja irgendwo. Aber ein ganz großes Problem, was ich habe, auch vielleicht wieder subjektiv, ich kann eine Carmella absolut null ernst nehmen. Weil die macht mir hier so auf, ich bin so gefährlich und ich habe jetzt hier das Sagen. Aber wir alle wissen, Mann, du kannst halt echt nix und davon eine ganze Menge. Also, das ist so ein bisschen mein Problem dabei. So, auch die Promo, ja, okay. Auch diese komischen Outfits, die sie immer anhat, auch ganz, ganz komisch. Das ist so ein bisschen, weißt du, wenn du so um 20 Uhr wrestlen musst, aber um 21 noch so einen Domina-Termin hast, daran erinnere mich das ein bisschen. Ich glaube halt auch nicht, dass es gute Matches werden. Ich glaube halt, eine Sasha Banks wird die da durchziehen müssen bis zum geht nicht mehr. Dann zeigt sie wieder den einen Move, den sie kann, den Superkick, den sie so halb kann. Bin ich wirklich kein Fan von. Ist auch, glaube ich, der dritte Versuch, dieses Gimmick da zu machen. Ne? Wir hatten irgendwie Emma Lina, dann hatten wir noch mal ganz kurz Lana, und jetzt haben wir hier die Untouchable Carmella, die anscheinend doch nicht so untouchable ist. Finde ich nicht gut.
Ja. Ich sag mal, als Übergangsfehde kann ich damit leben. Das Segment fand ich jetzt in Ordnung. Ich fand die Attacken davor, fand ich auch in Ordnung. Aber das darf halt eben keine Dauergeschichte werden. Und ich habe fast immer Lina gesagt, eine Carmella darf danach gerne wieder in die zweite Reihe zurück rücken, wenn sie dann eben hier ihre Niederlagen eingesteckt hat. Und dann reicht's. Ich fand das jetzt hier aber so als kleine Geschichte, fand ich das okay. Aber auch jetzt
war ja auch konsequent weitererzählt, ne?
Eben, genau das. Was nicht konsequent erzählt worden ist, war meiner Meinung nach hier das Match zwischen Murphy und King Corbin. Auch das hat man ja vorher mit diesem Backstage-Segment aufbereitet. Murphy kommt hier mit der gesamten Mysterio-Familie zum Ring, also mit Freundin Aliyah, mit Dominik und mit Rey. The Shield is back, würde ich mal sagen. Also, die verteilen sich dann quer um den Ring und jeder von den Mysterios hat auf irgendeine Art und Weise mal eingegriffen. Selbst bei kleinsten Kleinigkeiten hat dann hier einen Mysterio, einen Rey Mysterio zum Beispiel, da gab es einen Deep Six und dann schon hat einen Rey Mysterio eingegriffen. Und jetzt erklär mir bitte mal, war das einfach nur so eine Geschichte nach dem Motto, ja, Baron Corbin, der ist ja so heel, da mag man das, wenn vier Leute den hier quasi die Niederlage einbringen. Oder ist das einfach nur so ein Ding, was ich nicht verstehe? Wer ist denn, was soll das denn? Was sollen wir jetzt denn über die Mysterio-Familie jetzt erzählen?
Ja, also King Corbin ist ja auch immer böse, ne? Also dürfen wir, was ich übrigens sehr witzig finde, irgendwie bevor das Match dann losging, hat er ja nochmal kurz alle Mysterios irgendwie doof angemacht. Hat dann ja auch erzählt, ja, hier auch so ein Murphy, der ist doch jetzt nur hier, um so ein bisschen den Fame von deinem Namen abzugreifen, so das bisschen Fame, was noch da ist. Und jetzt denk mal nicht, der wäre nächstes Thanksgiving auch noch bei dir. Fand ich ganz lustig, witziger Satz, ist auch wahr. Also das mit dem so, nächstes Jahr ist er vielleicht höchstwahrscheinlich nicht mehr mit Aliyah zusammen. So wie auch, wie heißt er? Jason Jordan nicht mehr der Sohn von Kurt Angle ist.
Ja, das stimmt.
Um einen Callback zu bringen. Ich fand das ja dann trotzdem irgendwie in Ordnung, dass dann auch so im Rahmen dieser, ich warte ja auch einfach nur darauf, dass irgendwann Murphy Mysterio heißt und eine 619 macht. Ich glaube, es kommt noch, dass er eine 619 zeigt. Ich glaube, es kommt noch. Und dann natürlich auch hier nicht seine Ehre nehmen lassen möchte vor seinem neuen Schwiegerpapa. Und dann gab es eben das Match. Und ja, bei einem Baron Corbin, da kann man dann auch mal eingreifen, ne? Da hat dann keiner was gegen. Baron Corbin, so heelmäßig mag den ja eh keiner. Von daher, was ich dann irgendwie komisch fand, war dann zum Beispiel, wo dann Baron Corbin diesen Move zeigt, wo der Gegner in der Ringecke ist, er dann eben unten drunter her slidet und dann Aliyah im Weg stand und sich anscheinend sehr stark zusammenreißen musste, nicht zu lachen.
Ja.
Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Ich wusste in dem Augenblick nicht, will sie jetzt so ein bisschen flirty gucken, so im Sinne von, aha, ich bin dir, also so, ne, in dem Sinne, so ein bisschen, ich bin cool und ich bin dir irgendwie einen Blick voraus irgendwo und, oder was du gerade gesagt hast, wusste sie einfach gerade in dem Augenblick nicht, wie sie schauen sollte, ich weiß es nicht.
Ja. Das ist halt so, aber wir werden ja auch nächste Woche nochmal das Match haben, hat Jan Baron Corbin angekündigt, weil das Ding lässt natürlich nicht auf sich sitzen. Was mir aber hier wieder aufgefallen ist, ich sehe an sich einen Buddy Murphy unfassbar gerne kämpfen. Also, ich finde, er hat ein geiles Moveset. Ich finde, er hat, also so wie der die Moves macht, sieht stark aus. Ich liebe diese ganzen Knie, die der zeigt. Eigentlich würde ich viel, also ganz, ganz gerne mehr von dem sehen.
Das aber ist eben, Entschuldige, wenn ich das Wort falle, aber das ist eben gerade das Problem. Glaubst du, das hilft hier gerade einem Murphy, dass er in dieser Geschichte mit drinsteckt?
Ich glaube, es hilft ihm insofern, dass es ein bisschen seinen Matches eine Daseinsberechtigung gibt. Ob die jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist was anderes als so dieses, ja, Ricochet kämpft jetzt gegen Apollo Crews und keinen interessiert's irgendwie. Wo du auch sagst, ja, sind eigentlich beides gute Wrestler, aber da steckt nichts hinter. Und hier ist dann eben noch so ein bisschen Storyline dabei. Jetzt, egal ob gut oder nicht, ne, aber du hast wenigstens irgendwas, was dich animieren soll, das Match zu verfolgen.
Ja, aber am Ende ist doch ein Murphy dann doch nur das Anhängsel der Mysterio-Family.
Ja, der ist eine Klette, würde ich sagen.
Ja, oder die Mysterios sind Kletten. Man weiß es nicht genau, wer da die Klette ist.
Ich kann aber nicht vertrauen, dass das alles so ganz koscher ist, muss ich auch sagen, ne? Also ich weiß auch nicht, ob der Murphy das ernst meint.
Wer weiß. Mal gucken, wann er um die Hand von Aliyah anhält. Da warte ich ja eh drauf.
Ja. Vielleicht kommt irgendwann der Plot-Twist, wo er dann sagt, ja, Aliyah, ich war eigentlich nur mit dir zusammen, weil ich an Dominik ran wollte. Und dann geht hier richtig. Dann hier nochmal, wie heißen sie? Chuck und Billy?
Aber so richtig.
Ja. Und dann sagen sie am Ende, ach nee, warte mal, wir sind ja gar nicht schwul. Und dann ist auch, ja, super Storyline übrigens, ne? Da ist das hier vielleicht sogar doch noch ein bisschen besser geschrieben.
Ja, also ich hatte hier wirklich Probleme damit, dass, also nichts dagegen, wenn ihr Baron Corbin verliert oder so, aber die Art und Weise fand ich ganz obskur und ich fand es wirklich nervig im Match. Also mich hat's super gestört und es hat in meinen Augen auch komplett die Aufmerksamkeit von dem Murphy weggezogen, dass man das vielleicht so mal macht irgendwie in einem Match. Ja, okay, aber dann halt irgendwie 3 oder 4 Mal im Match. Nee, das war mir ein bisschen zu viel mit den Eingriffen.
Das war auch mein Problem war, dass Murphy dadurch unfassbar schwach aussah.
Ja.
Also wie der letzte Dummkopf, der alleine gar nichts reißt.
Eben. Ja, da musst du gar nicht, seine Freundin muss sich dem Typen da in den Weg stellen. Und der hält noch nicht mal den Signature-Move aus und da muss schon der Schwiegerpapa irgendwie eingreifen.
Der wird ja auch noch einer Blue Thunderbomb pinnen lassen.
Ja, genau. Das, also deswegen, also das kriegen wir das Match halt nochmal. Und dann irgendwie aufgebaut auf der Geschichte, dass eigentlich ein Baron Corbin vollkommen recht hat, dass er sagt, dass er hier betrogen worden ist. Das muss man auch mal sagen. Der Heel hat hier recht. Das ist doch Blödsinn. Ja.
Das war.
Ne? Das ist so, als ja, wenn.
Also, das ist halt schon Quatsch.
Ja, das ist alles furchtbar. Nicht aufregen, Olaf.
Kommen wir zu einer Sache, die mir wirklich Spaß gemacht hat.
Genau, muss dann mach sagen, du mal hier den Main Event mit Kevin Owens ja. gegen Jey Uso.
Kevin Owens gegen Jey Uso. Ja, der Aufbau fing ja schon am Anfang der Show an, hat sich durch die ganze Show gezogen. Mag ich, roter Faden. Finde ich gut. Und ich habe ja schon gesagt, ich dachte jetzt, das wird hier so ein Ding. Jey Uso fertigt jetzt das ganze Team SmackDown ab, weil sie keinen Respekt vor ihm, vor seiner Familie haben, weil sie keine Angst vor denen eben haben. Und dann dachte mir, ja, jetzt darf hier nochmal der Kevin Owens irgendwie was einstecken. Dem war aber nicht so, Olaf.
Ja, nee, am Ende war es ja dann ein Disqualifikationssieg für einen Kevin Owens, weil ja Jey Uso hier auch dann wieder mit dem Stuhl zuschlagen musste, ne? Der neue Chairman der WWE auf den Fährten von La Parca und einen ja, Kevin Owens, der dann ja auch nach einer Zeit kontern konnte, unter anderem im Stunner und dann ja, einem Jey Uso hier eine richtige Abreibung verpasst hat, also wenn ein Roman Reigns vor...
Ja, genau, das, was du jetzt ansprechen wolltest, würde ich gerade sagen. Was halt auch ganz schön war, weil du erst immer einen Roman Reigns gesehen hast, wo dann rübergeschnitten wurde, der erst sehr erfreut aussah und auch, was du schon vorhin gesagt hast, auch ein Paul Heyman, der dann auch mal so grinst und sich freut und denkt so, Mann, also ich glaube, der hat ja auch so ein bisschen so ein Herz für Jey Uso. Denk so, oh, der Roman, der ist schon hart zu dem. So, das ist eigentlich ein guter Junge, der Jey. Und er freut sich dann auch mal, wenn er es schafft, mal einen zu vermoppen. Und als man dann gesehen hat, es gab eben diesen Konter mit dem Stunner, und wo dann Kevin Owens anfängt aufzudrehen und auch Roman Reigns immer, oder noch finsterer, wenn es überhaupt geht, sich den Fernseher anschaut, dann gab es ja auch immer die Blicke rüber von dem Paul Heyman, der sich denkt, oh, das ist nicht gut, oh, das ist nicht gut, der ist jetzt sauer, das ist nicht gut. Und Kevin Owens, was mich wirklich extrem gefreut hat, weil ich mag den sehr, sehr gerne, aber der dümpelt ja auch extrem rum und ist ja auch immer so dieses ja schon billige Babyface teilweise in letzter Zeit gewesen und hier war wieder so ein bisschen auch bewusste Wortwahl, dieser sehr schon asoziale, sehr provozierende Kevin Owens, ja. Der dann auch so meinte, so ja hier, ich bin der Head of the Table, so guck mal, das ist deine Familie, so wo bist du, du beschützt die nicht. Ich respektiere dich gar nicht, ich habe keine Angst vor niemandem, stellt sich aufs Kommentatorenpult, sagt, ich bin Head of the Table, fertigt dabei Jey Uso die ganze Zeit komplett ab, zeigt nochmal Stunner, schreit Roman, wo bist du, redet auch wieder immer direkt in die Kamera, weil er eben weiß, dass ein Roman zuschaut, und dann sagt so, ja, hier, das ist deine Familie, so kümmere dich doch um die, komm doch raus, Jey Uso dann nochmal im Ring den Stunner kassiert und er sich dann, was ich sehr schön fand, den Kommentatorenstuhl schnappt, sich an den Kopf des Kommentatorenpults setzt, mehrfach draufhaut und sagt, hier, so, wo bist du? Ich bin der Head of the Table. Ich habe hier gerade deinen Platz eingenommen. Und da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, wenn man das jetzt bis TLC noch in intensive, hart geführte Richtung lenkt, dass man das jetzt beibehält, was man hier auffährt, dann kann das ein geiles, zum Beispiel TLC-Match werden. Oder eben, ich hasse Stuhl-Matches, also bitte kein Chairs-Match, von mir aus auch nur ein Tables-Match oder so. Aber
vielleicht ist ja so, vielleicht wird ja so ein bisschen wie Reisen nach Jerusalem, und zwar, die stellen halt einen Tisch in den Ring, einen Stuhl ans Kopfende, und wer sich da zuerst draufsetzt, der hat gewonnen. Weil der ist Head of the Table.
Wäre auch eine Möglichkeit, aber am Ende gewinnt dann doch immer Ric Flair. Nee, stimmt. Aber
aber das kenne sogar ich.
Wie du auch schon richtig gesagt hast, das war hier dann wirklich ein ja, eigentlich aus einer Kleinigkeit hat man da wirklich doch einiges draus gemacht. Die Intensität von dem Kevin Owens war da, da hat man gesehen, wie gut der ist. Du hast es asozial genannt, ich nenne es wirklich aggressiv, brutal. Das war wieder der KO, den wir eigentlich geliebt haben, den wir vielleicht auch schon so ein bisschen aus den Ring of Honor Zeiten noch geliebt haben, wirklich gnadenlos und eben provokant in dem, wie er reagiert, was er sagt. Guter Cliffhanger auch für die nächsten Wochen. Einen Roman Reigns, der erstmal noch gar nichts gemacht hat, der jetzt reagieren muss. Einen Kevin Owens, der jetzt hier eine Duftmarke gesetzt hat und wirklich den armen Jay hier aufs Übelste abgefertigt hat und verdroschen hat. Jay wird wiederum in Erklärungsnot kommen, weil, ne, weshalb er dann jetzt hier so eingesteckt hat. Ne, das ist doch für seine Familie. Und es ist eigentlich, das hat man, wie ich finde, recht clever gemacht. Und deswegen bin ich auch hier mit einem interessierten Grinsen aus dem Ding hier rausgegangen. Auch weil ich sagen muss, dass natürlich jetzt die Smackdown-Ausgabe all in all insgesamt nicht so wirklich geil gewesen ist. Da hatten wir auch schon deutlich bessere in der Vergangenheit gehabt. Aber der Cliffhanger zum Schluss, absolut in Ordnung. Hat mir gut gefallen.
Was mich da jetzt noch wirklich interessiert ist, schafft's auch ein Kevin Owens, jetzt so eine neue Nuance aus dem Roman Reigns rauszukitzeln? Also schafft er's, dass eben Roman nicht immer ruhig ist, nicht sehr bedacht seine Worte wählt, sondern schafft es auch mal einen Roman Reigns zum Ausrasten zu bringen? Weil das haben wir jetzt bis jetzt ja noch gar nicht gesehen. Und da hätte ich auch Bock drauf. Weil bis jetzt war immer, ja, Roman, ja, auch im Match, also quasi irgendwie Schläge, und dann hat er immer diesen Blick, ja, war schon nicht schlecht von dir, gönne ich dir, aber jetzt bin ich dran. Und wie wäre es dann mal, wenn dieser Roman, der ja an sich schon gefährlich ist, mal so einen Tick ausrastet?
Und ich sag mal, wenn einer das kann, dann wäre das garantiert ein Kevin Owens.
Das denke ich nämlich auch. Weil du jetzt auch gemerkt hast, der Mann geht unter die Haut.
Das wollte ich mich gerade sagen, weil er ist genau der Richtige, der dann eben da die richtigen Knöpfe drücken muss, dass vielleicht da auch ein Roman Reigns ausrastet und dann vielleicht auch, also auch mal ein Rededuell vielleicht mit einem Paul Heyman in irgendeiner Art und Weise. Weißt du, vielleicht will dann Kevin Owens in die Umkleide von einem Roman Reigns vordringen und will da irgendwie für Stunk sorgen. Dann steht dann Paul Heyman vor. Es gibt da einige Möglichkeiten, die sich anbieten, und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir Kevin Owens gegen Roman Reigns bekommen, höchstwahrscheinlich, und dann eben aber auch noch sowas wie Daniel Bryan im Hintergrund haben, der ja auch theoretisch noch irgendwie da damit rein gehört, oder? Oder glaubst du, man sagt jetzt erstmal, wir machen Owens gegen Reigns als Übergangsprogramm für TLC und dann eben bei TLC vielleicht noch Jey Uso gegen Daniel Bryan, schließlich hat Jey Uso ja Daniel Bryan hier attackiert, und dann kriegen wir beim Rumble so eine Match-Konstellation wie Roman, KO, Daniel Bryan, vielleicht auch ein Tag-Team-Match oder was auch immer?
Ja, das wird spannend, also weil also es ist halt schwierig, weil ich Daniel Bryan jetzt gerade schon sehr stark in dieser IC-Fehde drin sehe. Und wenn er das Ding jetzt nicht gewinnt, was er eigentlich nicht dürfte, um Roman Reigns hinterher zu rennen, wäre es trotzdem komisch, weil er dann sagt, ja, IC-Welt habe ich jetzt verloren, versuche ich doch mal den Großen. Also, da weiß ich noch nicht, wie es ablaufen soll, wenn ich ehrlich bin.
Mhm. Mal sehen. Wie man jetzt da in der Zukunft da die Fäden irgendwie zusammenbringt, Fäden und Fäden sozusagen. Trotzdem, der Cliffhanger am Ende war gut. Da lässt man sich auch viel Spielraum für die eine oder andere Richtung. Die Card für TLC hat bei SmackDown noch nicht so groß Form angenommen, muss man ja sagen. Bei Raw ist man da schon ein gutes Stück weiter. Trotzdem frage ich natürlich jetzt, Kai, Rating für SmackDown?
Ist halt schwierig, also weil ich habe gerade noch mal so ein bisschen durchgescrollt. Also mir hat das Main Event, nicht mal zwingend das Match, aber dieser Aufbau extrem gut gefallen, weil ich habe da wirklich verdammt viel Bock drauf. Aber wenn du so durch die Card guckst, war da jetzt ja nicht so das Übermatch dabei. Also jetzt auch hier die Street Profits gegen Root und Ziggler, das war komplett solide. Und auch Bryan und Sami Zayn, das war auch solide. Aber auch so Bianca Belair, das war irgendwie egal. Eine Carmella, das ist irgendwie egal. Das war halt so da, yo. Murphy gegen Mysterio. Also an sich würde ich jetzt sagen, auch eine 5 von 10. Mein Problem ist aber, ich fand SmackDown besser als Raw.
Mhm. Geht mir ganz ähnlich. Also, wenn man die Qualitäten der Shows ein bisschen aufeinander, irgendwie gegeneinander aufwiegt, ich fand SmackDown hat man in der Vergangenheit wirklich deutlich bessere Episoden gesehen. Bei Raw hat man in der Vergangenheit deutlich schlechtere Ausgaben gesehen. Und ich fand trotzdem, auch wenn ich jetzt sagen muss, so matchtechnisch war Raw eindeutig besser. Wir hatten eine klare Struktur hier und da auch drin. Wir hatten die großen Matches mit drin. Auch da nicht alles perfekt, wenn wir jetzt an Lana, Asuka und Konsorten denken und hier und da bisschen schwierig, aber bei SmackDown war auch vieles dabei, wo es wahlweise Längen gegeben hat oder wo jetzt irgendwie die Charakterprogression nicht wirklich 100% klar gewesen ist. Deswegen bin ich da genau bei dir. Ich, also rein subjektiv, also von meinem inneren Empfinden her, sage ich, mir hat SmackDown irgendwie besser gefallen. Vielleicht, weil es kürzer ist, weil es ein bisschen kurzweiliger ist, weil du mehr Wechsel hast. Aber objektiv betrachtet, finde ich, war Raw in dieser Woche eigentlich sogar ein bisschen stärker und deswegen gebe ich eine 4-5 für SmackDown und eine 5 für Raw.
Ja, ist nachvollziehbar. Also, ich glaube, also Storyline-technisch fand ich SmackDown besser, aber Match-technisch war definitiv Raw besser. Ich glaube, so kann man es eigentlich gut einordnen.
Ja. Und an der Stelle schreibt es natürlich auch gerne, ne, wie fandet ihr jetzt hier die Geschehnisse nach der Survivor Series? Ne? Schaut da gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei und lasst da gerne Kommentare, Likes oder Abos da, wie sich das eben gehört. Und natürlich auch an alle Leute da draußen, wenn ihr mögt, gerne auch mal bei iTunes bewerten, wenn ihr uns hier hört. Und wenn ihr Spaß daran habt, dann macht das gerne. Den Podcast hier gibt's wie immer zuerst bei Patreon und bei Steady und dann eben am Sonntagmorgen bei allen anderen Kanälen, so wie sich das gehört, damit ihr da auch was zu hören habt. Und ja, Kai, willst du noch was zum aktuellen Geschehen hier sagen?
Nee, aber Also ich sage nee, aber auch richtig schlau. Ja, doch, ich muss sagen, dass mir jetzt so ein bisschen die Konstellation, die ich mir in meinem Kopf so zusammengebaut habe, die mich irgendwie doch gerade positiv auf TLC blicken lässt. Stand jetzt. Ja. Weil wenn ich so da an dieses IC-Title-Picture denke, habe ich da Bock drauf. Wenn ich hier an das Main Event Title Picture denke, habe ich da irgendwie Bock drauf. Das ist gar nicht so verkehrt. So, ich hoffe halt immer noch, dass wir bei den Tag Team Titels wenigstens so ein Clusterfuck Gimmick Match bekommen mit, weiß nicht, schmeiß am besten TLC rein.
Oder Leiter Match, ganz klassisch.
Oder Leiter Match eben, was wir auch häufig haben. Das ist gar nicht so verkehrt. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wir irgendwie einen Keith Lee gegen Bobby Lashley nicht zum letzten Mal gesehen haben.
Ja, durchaus möglich. Schauen wir mal, wie sich die Sache da entwickelt. Auf jeden Fall hat man hier so den Grundstein für TLC gelegt. Keine herausragende Woche bei beiden Shows, aber glaube ich auch schon da haben wir deutlich Schwächeres gesehen. Ein bisschen Entwicklung ist da und wir werden sehen, wie das in Richtung TLC geht. Jetzt hier geht's in der nächsten Woche weiter, also auf dem Free-Kanal quasi. Geht's nächste Woche weiter mit den Rivalitäten. Da werden wir über John Cena gegen The Rock sprechen. Im Patreon-Steady-Bereich gibt's nächste Woche 2x5. Es gibt No Holds Barred. Da ist der Kai dann auch wieder mit zugegen. Und Kai, ich würde sagen, damit sind wir raus für heute, oder?
Haben wir's.
Das war unser Rückblick auf Raw und SmackDown nach der Survivor Series und der kleine Ausblick auf das, was in die Zukunft kommen soll. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt uns treu. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.